Du hast nur 5 Tokens. Was würdest du wirklich bauen? Was wird dich weiterbringen?
Du musst halt weg von diesem wirklich Versuch, alles für alles KI zu benutzen. Dieses Erzwingen auch aus Leadership-Sicht. Du sollst schon bewusst auswählen, wann benutze ich es wirklich, wann ist es wirklich hilfreich für Research, für Planung, für Projektarbeit. Was sind diese low-hanging fruits, diese offensichtlichen Aufgaben, die automatisierbar sind? Aber die initiale Idee, das Brainstorming, das will ich ja behalten in meinem Team. Das ist ja das, was uns auch Spaß macht im Marketing. Ja? Ich habe es leider auch zu oft in meiner Laufbahn gesehen, dass das Erste, was der CEO kürzt, ist entweder das Marketing-Budget oder das People- und Culture-Budget. Welche Meinung hat Europa zu unterschiedlichen KI-Systemen? Weil wir haben ja eine große Abhängigkeit momentan. Das heißt, schotten wir uns irgendwann ab und sagen, wir wollen lieber unabhängig bleiben. Weil diese Machtverteilung ist ja jetzt momentan einfach viel zu krass auf einer Seite. Wir sollten es auch fördern, dass wir gewisse lokale Lösungen haben und Europa näher zusammenbringen. Die es jetzt lesen, sind aber nicht mehr die Leute, sondern im Prinzip die LMMs. Das heißt, du optimierst nur noch für die Maschine, musst viel breiter gefächert denken, weil die Quellen sind unterschiedlicher. Das, was andere über dich sagen, wird viel höher gewertet als das, was du über dich selbst sagst.
Inken Kuhlmann-Rino, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Sag mal, Inken, ist das eigentlich dein erstes Interview, seit du CMO bei Brevo bist?
Definitiv, ja. Deswegen, die Nervosität ist etwas da.
Ihr hört das erste Interview mit Inken hier bei mir bei Values and Ventures. Inken, einmal kurz zu unserer gemeinsamen Vergangenheit. Wir waren beide bei HubSpot. Das möchte ich einmal kurz hier erzählen. Und ich habe das Gefühl, ich habe so einen Full-Circle-Moment.
Ja.
Weil bevor ich zu HubSpot gekommen bin, vor über 6 Jahren, bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, hey Inken, ich gehe von einer Agentur weg für Conversion-Optimierung. Ich möchte meinen eigenen Podcast starten. Es sollte eigentlich ein Marketing-Machines-Podcast werden. KI, Automatisierung, Marketing. Und ich wollte dich als Gast im Podcast haben. Und du hast mir gesagt, ja, Ben, ist interessant, was du da so vorhast. Hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und so begannen die Gespräche. Und ich hätte nicht vorhersehen können, ehrlich gesagt, dass ich dann 6 Jahre bei HubSpot verbringe. Du warst meine Managerin. Und hast mir dann zweimal das Herz gebrochen, muss ich auch dazu sagen, ja, hier jetzt im Podcast.
Ja.
Natürlich waren es schöne Momente. Du bist einmal in Elternzeit gegangen damals, kurz nachdem ich angefangen habe. Und dann irgendwann hast du auch HubSpot verlassen und bist CMO von Hays geworden.
Ja.
Aber ich hatte eine super Zeit. Ich bin super dankbar, dass du mich dorthin gebracht hast. Und letzten Endes hat es auch dazu geführt, dass jetzt vielleicht dieser Podcast so ist, wie er jetzt hier ist, weil ich super viel Erfahrung auch im Mediateam sammeln durfte. Und jetzt sitzt du hier. Jetzt haben wir doch unser Interview.
Endlich.
6 Jahre später, fast 7 Jahre später. Und ich finde, es ist ein ganz toller Moment, so, dass wir jetzt dieses Interview haben. Vielleicht einmal kurz, ich habe deine Journey jetzt gerade angeschnitten. Du warst damals bei HubSpot, zuletzt Senior Marketing Director EMEA.
Genau.
Dann bist du CMO bei Hays geworden und jetzt bei Brevo. Einmal ganz kurz, was hat dich zu Brevo jetzt geführt aktuell?
Irgendwie kam der Weg, nachdem ich so einen kleinen Ausstecher in die Welt des Recruitings gemacht habe, dann doch wieder irgendwie mehr back to the roots, ne? Irgendwie kam dieser Wunschgedanke letzten Jahres und ich habe mich dann langsam auf die Suche gemacht, so ein bisschen zu überlegen, okay, was als nächstes? Und ich habe die 10 Jahre bei HubSpot ein super Erlebnis gehabt, US-Tech hochskaliert und für mich war dann die Frage, okay, jetzt haben wir hier die AI-Era. Jeder sagt natürlich auch, SaaS is dead. So ein bisschen so, die Stimmung war eher so Doomsday und ich hatte eigentlich entschieden, aber ich will irgendwie wieder Teil dieser crazy ride sein, zu sehen, was passiert denn jetzt mit dieser Branche und wie können wir uns da auch weiterentwickeln und was passiert auch spezifisch für Europa. Und damals lustigerweise über einen Netzwerkeffekt, ganz klassisch. Ich hatte ein Dinner mit 2 ehemaligen Kollegen in Berlin. Und jemand sagte, ach, ich kenne da jemanden in Brevo. Ich glaube, die suchen einen CMO. Willst du nicht mal mit denen sprechen? Ja, und über 3 Ecken, wie immer, so es im Leben ist, ist die Welt dann doch klein. Habe ich den Kontakt erhalten und dann fangen die Gespräche an. Und gerade in solchen Rollen geht es ja auch viel um Fit, ne? Wie kommt man mit dem Executive Team klar? Wie ist die Kultur? Kann man sich vorstellen, eng zusammenzuarbeiten? Und diese Prozesse dauern immer ein bisschen länger. Und für mich war das ein guter Fit, sage ich mal
ja.
So.
Ja, bei einem C-Level-Job muss man ja sagen, das sind ja auch die Jobs, die jetzt nicht unbedingt ab einer bestimmten Unternehmensgröße ausgeschrieben werden.
Definitiv.
Die Gespräche finden immer irgendwo im Netzwerk statt.
Ja.
Und das muss dann irgendwie passen. Man muss den Moment richtig abgreifen, so wie es dann bei dir war, dass es gerade für dich attraktiv war, wieder in ein SaaS zu gehen, das ja dann letzten Endes auch ein bisschen dem Business von HubSpot ähnelt. Ein bisschen ist vielleicht die Untertreibung des Jahres. Es ist schon sehr ähnlich. Du hast kurz angeschnitten, es ist ein europäisches Unternehmen, es ist ein französisches Unternehmen. Sag doch mal ganz kurz, was macht eigentlich Brevo?
Was macht Brevo? Ja, der Elevator-Pitch, den alle immer gerne hören wollen. Ne? Ich würde sagen, so die Spezialität von Brevo ist halt wirklich diese Abbildung von einer All-in-One-Marketing-Plattform, aber über mehrere Kanäle. Also uns ist ganz wichtig, dass du über E-Mail, über SMS, über WhatsApp all diese Kanäle bespielen kannst mit deinen Kunden in einer Plattform, um die Beziehung halt wirklich besser zu machen. Ne? Also das heißt, wir haben die unterschiedlichsten Branchen, die mit Brevo arbeiten, nicht nur B2B, sondern halt auch viel B2C, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, wo wir einen starken Fokus drauf haben mit unserer eigenen CRM-Plattform darunter. Und ja, das ist im Prinzip der Selling Point, würde ich mal so sagen, und unterscheidet sich vielleicht auch so ein bisschen von HubSpot, die immer mehr upmarket auch gegangen sind über die letzten Jahre.
Okay, das heißt, ihr seid noch so ein bisschen kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Challenger-Brand.
Definitiv.
Kann man Challenger sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das auch in allen Märkten oder ist es unterschiedlich?
Ja, also wir sind natürlich in Europa am stärksten. Das ist ganz klar. Das kommt daher, dass wir unser Headquarter in Paris haben. Das heißt, das ist ein unserer Hauptmärkte. Deutschland auch sehr stark, Italien, Spanien. Und jetzt haben wir seit, ja, sag ich mal so knapp 8 Monaten uns langsam auf die Reise auch in die USA gemacht. Wo du natürlich da auch ganz große Marken wie Mailchimp hast, wo wir mittlerweile auch sehen, ne, dass sich da einiges bewegt im Markt und der Markt sich etwas konsolidiert. Was natürlich momentan auch gegeben ist von dem Druck von vielen Firmen, die öffentlich sind. Brevo ist es nicht. Wir sind immer noch private. Und da sieht man ganz viele interessante Dynamiken momentan.
Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass 15% Umsatz, ich hoffe, ich habe es nicht falsch irgendwie in Erinnerung, kann man vielleicht nochmal fact-checken, aus den USA inzwischen kommen.
Ja.
Und ihr werdet sogar so ein bisschen als ein Salesforce-Challenger
okay.
beschrieben. Habe ich zumindest gelesen. War ja eigentlich auch immer HubSpots Rolle, viel so der Challenger zu sein.
Ja.
Ich glaube, gerade wenn man dann von Bottom-up wieder angreift, ist da immer viel Raum für Unternehmen, die sich da so in die Einzelunternehmer-Startups irgendwie einbringt.
Ja.
Ihr habt wie viele Kunden?
600.000 Kunden. Wir sind auch relativ viel, die bei uns über den Self-Serve-Bereich, ne, also sind wir aufgewachsen. Vielmehr diese PLG-Motion, Self-Serve, viele, die auch kostenlos einfach anfangen. Das ist für uns ein ganz starker Fokus gewesen und das ist immer noch quasi 60% des Umsatzes momentan. Die ganzen Sachen, wo du wirklich mit jemandem sprichst, vorher mit dem Sales, das ist immer noch was relativ neuer ist in den letzten 2 Jahren für Brevo, wo wir jetzt natürlich auch weiter investieren.
Du hast Self-Serve gerade erwähnt, das ist auch Teil deiner CMA. Oh, Rolle, ne? Also ich habe, glaube ich, gesehen, dein Titel ist CMO plus
General Manager für Self-Serve. Ne? Genau, ja, das ist ein interessanter Themenbereich, weil ursprünglich, und wie das halt immer so ist in so Tech-Unternehmen, der Wandel ist stetig und schnell, war das Gespräch, okay, wir suchen einen CMO, natürlich für ganz Brevo. Und ich glaube, 3-4 Wochen, bevor ich angefangen hatte, rief Amon mich an und sagt, du, ich
bin der CEO.
Genau. Ich möchte mal mit dir reden. Und ich so, ja, okay, cool, worum geht's? Ich fange ja in 3 Wochen an.
Dann kam hast du da schon so einen Herzschlagmoment, was natürlich ist los, was möchtest du jetzt?
Genau, ich habe auch natürlich schon gesagt, so, um Gottes Willen, habe ich überhaupt noch einen Job? Soll ich noch kommen? Weil es war wirklich auch in dieser Welle von ganz vielen Layoffs wieder im Tech. Ne? Und man macht sich halt seine Gedanken auch. Und dann sagt er, ich wollte mal mit dir über was reden. Und ich so, ja, worum geht's denn? Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte die ganze Firma umstrukturieren. Und ich so, okay. Und dann fing er an zu erzählen, was ihn momentan stört, wo er denkt, dass wir hin müssen. Und sagte, ich glaube, ich möchte gerne, dass du den kompletten Self-Serve-Business-Bereich mit deiner eigenen P&L übernimmst. Das heißt, quasi ein Mini-Unternehmen in Brevo.
Okay.
Was bedeutet, ich führe das Produktteam, die Engineering-Team fürs Produkt, also die Developer, das Marketing und natürlich auch Customer Success. Und habe Verantwortung über all diese Teilbereiche. Zusätzlich natürlich noch diesen CMO-Titel, den ich habe, um zu schauen, dass die Brand im Prinzip konsistent ist, auch in den anderen BUs, die wir gegründet haben, was dann sich so ein bisschen aufteilt um die spezifischen Produkte.
Ihr seid ein B-Corp-zertifiziertes Unternehmen.
Ja.
Und habt da auch eigentlich eine sehr einzigartige Rolle in diesem Universum der B-Corp-zertifizierten Unternehmen, vielleicht einfach für die, die B Corps nicht kennen, ist eine B Corp Zertifizierung bekommt man für soziale und ökologische Leistungen eines Unternehmens. Da geht man auch durch einen langen Prozess, da kannst du vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Man braucht 80 Punkte in diesem Bewertungssystem, um überhaupt B Corp zertifiziert zu werden. Und ich habe mal nachgeschaut, so das mittlere Unternehmen kommt eher so auf 50,9.
Ja.
Das heißt, da seid ihr weit drüber. Und ihr erzielt, habt aber 130,5 Punkte. Das heißt, ihr seid weit über dem Mindestanspruch von 80 Punkten. Und ihr seid eigentlich in den Kategorien doppelt so gut als die meisten Unternehmen in diesen vielen Bereichen wie Community, Umwelt und Mitarbeiter, Pflege, nenne ich es mal, abschließen. Gib mir mal ein bisschen einen Blick in diesen Zertifizierungsprozess und auch, was er für euch bedeutet.
Ja, also so muss man ein bisschen zurückrädern und gucken, was sind so die Werte von Brevo und was, warum überhaupt diese Zertifizierung, meiner Meinung nach. Was ich auch erst wirklich im tiefergehend verstanden habe, was ist die DNA durch den Founder auch, durch das Founder-Team von Brevo und wie ist der Gedanke generell, wie man so ein Business leitet. Und ich glaube, was ich festgestellt habe, wenn man jetzt wirklich aus dieser klassischen Tech-Branche auch kommt jahrelang, dann ist alles immer getrieben auf den letzten Cent müssen wir noch aus dem Kunden rausquetschen. Es muss alles profitgetrieben sein. Die Marge muss stimmen. Was auch fair ist. Wir leiten ja ein Business. Und das wollen wir natürlich auch. Aber dann fängst du an, zu arbeiten in so einem Unternehmen und dann stellst du fest, naja, die Leute, die wollen wir weiterhin unterstützen. Die werden niemals Brevo bezahlen und kostenlos nutzen. Ist auch vollkommen okay. Ne? Wir wollen aber trotzdem den Mehrwert liefern und wir wollen trotzdem hier kein Limit setzen, in wie viele E-Mails du verschicken kannst. Wir wollen mehr geben als nehmen in manchen Bereichen. Und dieser Wert, sag ich mal so, der ist überraschenderweise immer wiederkehrend in Gesprächen zu überlegen, wie können wir offener sein, wie können wir fairer sein in diesen Bereichen Pricing, Tools, Features rausgeben an Leute, die auch weniger bezahlen.
Oder nichts.
Oder nichts, genau. Was andere Unternehmen immer mal weiter eingeschränkt haben, ja. Obwohl du ja eigentlich fairerweise sagen kannst, eine Marge von einem SaaS-Unternehmen ist schon ziemlich gut. Und das war uns wichtig, zu schauen, wie können wir aber diesen Grundgedanken, diesen Value im Prinzip behalten, auch mit Wachstum. Und da kam B Corp im Prinzip ins Spiel, zu sagen, okay, B Corp gibt dir einen extrem guten Leitfaden. Was sind die Themen, an die du dich wirklich richten musst oder wo du überlegen musst, wie skaliere und wachse ich mit ein bisschen mehr Bewusstsein für meine Umwelt, für die Leute, die bei uns arbeiten, für die Kunden, die wir haben und natürlich auch ökologisch gesehen. Und ich glaube, das war so dieser Indikator zu sagen, okay, wir starten das Projekt der Zertifizierung. Und man muss ehrlich gesagt sagen, es ist jetzt wirklich nicht sowas, was du dir einfach mal einfach erkaufen kannst. Das ganze Projekt hat 3 Jahre gedauert. Und 3 Jahre von allen Teams, ja, Finance, natürlich People, HR, aber natürlich in den unterschiedlichsten Bereichen, weil du hast Themen wie sind die Salaries, also die Gehälter, die wir zahlen, was ist der ökologische Impact, wie kommen die Leute zur Arbeit, das wird alles kalkuliert, da schaut man rein. Und du musst die Benefits dementsprechend auch anpassen. Also das heißt, du förderst diese Tickets zum Beispiel für Leute. Und da geht es die unterschiedlichsten Bereiche, ist wirklich sehr breit gefächert, um zu schauen, wie wirst du stetig auch besser in diesen Bereichen.
Ganz oft empfinden wir Regulierung irgendwie so als einschränkend.
Ja, klar.
Aber gleichzeitig kann Regulierung oder eine Vorgabe zu haben ja auch, können ja auch Guardrails sein, wo man sagt, ich kann mich daran orientieren und das gibt mir Sicherheit. Also ihr, das hast du vielleicht ganz gut gesagt, es geht nicht nur darum, ich möchte gerne diesen Stempel haben, damit ich irgendwie gut dastehe, dann kann ich zeigen, ich bin B-Corp, sondern wenn ich da durchgehe, verbessere ich mein Unternehmen, weil die geben mir so ein starres Gerüst, was ich erfüllen muss. Sonst kriege ich gar nicht das Zertifikat und ich mit 3 Jahren ist eine verdammt lange Zeit.
Ja, ja.
Also es frisst ja auch Ressourcen im Unternehmen und das muss man ja auch rechtfertigen können, diese Ressourcen dann zu binden.
Ja.
Aber wenn man natürlich den Plan hat, das gehört zu unserer Kultur, zu unseren Werten, es zieht auch unter Umständen die richtigen Mitarbeitenden an, weil die sich sagen, hier fühle ich mich reflektiert, hier möchte ich leben. Man verbringt sehr viel Arbeitszeit oder sehr viel Lebenszeit in einem Unternehmen, das muss ich dir nicht erzählen.
Ja.
Dann muss man natürlich wissen, okay, gehört das zu unserer Kultur und hilft uns das, die Kultur zu bauen, die wir bauen möchten?
Definitiv. Und das Strenge auch an dieser Regulierung, sag ich mal so, in dieser Form auch ein bisschen ist, du sollst dich stetig verbessern. Das heißt, du hast jetzt einmal diese Punktzahl erzielt. Nach 3 Jahren machst du eine neue Zertifizierung und du strebst, natürlich sollst du anstreben, stetig auch besser zu werden. Das heißt, du musst halt auch immer wieder überlegen, okay, was machst du in den Bereichen, um dich zu verbessern? Und wir haben das auch global gemacht, also jetzt nicht nur für Frankreich, sondern für alle Standorte, die wir haben. Indien ist auch ein großer Standort für uns, in den USA, in Deutschland, um zu schauen, dass alle Regularien, die wir haben und alle Benefits einen gewissen Standard auch erfüllen, ne? Und Gleichsetzung halt auch haben zwischen den Märkten, was ist lokal dort wichtig und ja. Dementsprechend passt du das dann auch nochmal an. Und ja, das ist definitiv was, wo du auch Zeit und Energie reinstecken musst. Das ist nicht mal eben gemacht.
Ja, ihr seid ja ein globales Unternehmen und die B-Corp-Zertifizierung ist ja auch kein lokaler Stempel.
Nee.
Also das ist setzt ja ein Unternehmen global auf den Prüfstand.
Ja.
Ganz spannend, manchmal habe ich diesen Gedanken gar nicht so gehabt. Das ist natürlich, wenn ihr Standort. Wo habt ihr überall Standorte?
Ja, in unterschiedlichen Bereichen, aber die größten Standorte sind wirklich also Paris, Berlin, dann haben wir Noida in Indien und dann haben wir in Austin in den USA, Texas.
Ja.
Wir haben noch ein paar kleinere Standorte wie Wien oder Sofia, aber wirklich weniger Mitarbeiter. Das Ganze zentriert sich zwischen diesen 3-4 Standorten.
Ganz kurz hinhören. Am 10. September 2026 darf ich das Kobus Forum in Bünde eröffnen. Das mache ich mit einer exklusiven Fortsetzung meiner letztjährigen KI-Keynote. Big Tech alleine investieren 2026 über 600 Milliarden Euro in den KI-Markt. Ein Zuwachs von 77% gegenüber dem Vorjahr. Investoren fürchten eine platzende KI-Blase. Gleichzeitig werden auch in Unternehmen die KI-Investitionen kritisch beäugt. Wo bleibt die Effizienzsteigerung? Wo ist der Return on Investment? Was ist denn nun mit dem Versprechen, dass KI die ganzen Aufgaben übernimmt? Und sind die ganzen Entlassungen, weil KI jetzt den Job macht, nur PR-Blabla? Oder sägen die Maschinen gerade an deinem Stuhl? Oder an meinem? Find's raus! Du bekommst nicht nur schicke Folien, sondern tiefgehende Recherchen, greifbare Beispiele aus meinen Erfahrungen im Tech-Konzern und meinem Media-Business, direkt umsetzbare Tipps und Inspiration, wie du dein Team schnell KI-fit bekommst. Melde dich jetzt an unter valuesandventures.de/Kobusforum, Kobus mit C. Den Link zur Registrierung gibt's natürlich in der Showbeschreibung. Und vielen Dank geht raus an Kobus Konzept, dem IT-Systemhaus für mittelständische Unternehmen, Veranstalter des Kobus Forum und Partner der heutigen Folge. Weiter geht's. Mir war lange Zeit gar nicht bewusst, dass Brevo eine B-Corp-Zertifizierung hat. Es ist auch so, dass ich mich jetzt, wo ich mich mit dem Podcast noch mehr mit Nachhaltigkeit in Unternehmen beschäftige, natürlich auch viel mehr darauf achte, auch wie ich mein eigenes Business baue und mit welchen Unternehmen ich arbeite, wo ich allein schon Möbelstücke herbekomme. Also ich achte inzwischen darauf, das ist für mich ein großer Faktor, ja, wo habe ich meine Cloud und so weiter. Ich wusste es lange Zeit nicht und frage mich, wie wichtig ist euch die B-Corp-Zertifizierung im Marketing? Spielt das da überhaupt eine Rolle? Ist es mehr wichtig für euch intern gewesen oder ist es für euch auch eine Kennzeichnung, die ihr nach außen gerne kommunizieren möchtet?
Also ich würde mal wirklich eigentlich zugespitzt sagen, ist mehr für uns wirklich, weil ich glaube, die Wertschätzung von den Kunden, ich weiß noch nicht, ob die so krass da ist, wie du es jetzt beschreibst auf deiner Seite. Ja. Wirklich, ehrlich gesagt, wirklich. Ich meine, es ist klar, es ist schön, du kannst es sagen, du kannst ganz gewisserweise auch stolz darauf sein. Ich weiß nicht, ob es der entscheidende Faktor für viele momentan noch ist. Ich würde sagen, das Bewusstsein ist vielleicht noch nicht unbedingt so weit. In vielen Unternehmen ja, aber einige, auch kleine Unternehmen, sind vielleicht dann doch lieber noch eher kostengetrieben und sagen, ich nehme den, der am günstigsten ist oder die Lösung, die günstig für mich ist. Und ich glaube, es ist definitiv ein Wunsch von uns, dass Leute mehr Bewusstsein dafür haben. Aber ich glaube, da sind wir noch auf einer Reise. Wo wir mehr Arbeit leisten müssen und einfach auch Aufklärungsarbeit. Wie arbeiten andere Tech-Unternehmen? Was ist der Unterschied? Ich glaube, da wird gar nicht viel drüber geredet. Es wird immer noch so ein bisschen so unter den Teppich gekehrt, auch oftmals, ne, welche Entscheidungen getroffen werden, gerade auch in US-Konzernen. Einfach mal die Terms and Conditions zu ändern und ist ja normal. Passiert ja eh alle paar Monate, kennen wir sicherlich von allen Apps, die wir benutzen, dass da oft was kommt.
Ja, es werden nicht nur Terms and Conditions geändert, sondern wir haben ja gesehen, gegenwärtig werden ja auch viele Programme abgeschafft, auch gerade die IMB-Programme werden abgeschafft, Diversitätsprogramme werden abgeschafft. Ich glaube ganz viel, alles, was sich generell auch mit Klimaneutralität und so weiter. Also es ist nicht mehr der Haupt, so ein großer Fokus, wie er mal war, weil man das Gefühl hat dass sehr viel gefordert wurde, dass es wichtig war. Also dass die Unternehmen eher auf äußere Faktoren reagiert haben. Momentan rutscht halt sehr einfach Effizienz und Marge in den Fokus. Ja. Und da werden auch Programme dann einfach abgeschafft und teilweise wird auch sehr negativ dann über diese Programme geredet, so als hätten sie dem Unternehmen immer sehr geschadet. So, ja, wir waren abgelenkt, wir haben uns nur noch mit damit beschäftigt, ob wir 17 Limos, verschiedene Limos im Kühlschrank haben. So, ich kann das auch verstehen. So, ich finde auch teilweise wurden Dinge auf eine Spitze getrieben.
Ja, klar.
Aber es gibt auch viele Programme, die einfach nicht sinnfrei waren. Und für Diversität im Unternehmen zu sorgen oder sich um seine Mitarbeitenden zu kümmern, ist weiterhin einfach ein Faktor. Und ich glaube, damit könnt ihr natürlich einen Unterschied machen. Und auch wenn das vielleicht, wie du sagst, nach außen dieser Stempel nicht hilft, innerhalb die Kultur des Unternehmens zu verändern, macht ja auch was, glaube ich, mit deiner Community und dem Ökosystem,
das
du drumherum baust. Und dann ist es doch eigentlich vielleicht das gute Marketing, weil ja, die Leute kaufen halt gern von Menschen, mit denen sie gerne arbeiten.
Das ist so. Und ich habe es leider auch zu oft in meiner Laufbahn gesehen, dass das Erste, was der CEO kürzt, ist entweder das Marketing-Budget oder das People- und Culture-Budget. Und ich glaube, das ist immer noch für viele diese Kostenstelle, wo ich einfach, da passiert ja nichts. Da bleibt ja das Unternehmen stehen. Ne? Das ist ja okay. Klar, wenn es mir besser geht, kann ich investieren. Und wenn es mir dann mal schlechter geht, dann ist das da, wo ich den ersten Rotstift nehme und wegstreiche.
Ja.
Und das ist immer schade, ne? dass man da nicht ganzheitlich darüber nachdenkt, welchen Einfluss das dann doch hat. Ne?
Ja, jetzt kommt glaube ich, zwei Dinge, die vielleicht so ein bisschen clashen in meiner Außenwahrnehmung.
Ja.
Zum einen sammelt ihr 500 Millionen Euro ein im Dezember 2025, habt ambitionierte Wachstumsziele. Ich habe was von 1 Milliarde Annual Recurring Revenue in 2030 gelesen.
Ja.
Und gleichzeitig habt ihr diese Zertifizierung, die ihr ja erst nach 3 Jahren Arbeit im März 2025 bekommen habt und müsst die ja zum Beispiel dann auch innerhalb der nächsten 3 Jahre, also jetzt von jetzt an noch in 2 Jahren, erneuern.
Ja.
So. Wie sehr kann man noch so verantwortungsvoll wachsen, wenn man gleichzeitig, ihr habt keine externen, ihr habt keine Aktionäre im Sinne von, ihr seid nicht public am Markt, aber natürlich hat man trotzdem irgendwie so einen Wachstumsdruck und Erwartungen, die man zu erfüllen hat. Wie kann das miteinander noch Hand in Hand gehen?
Ich finde, das schließt sich nicht aus. Du hast halt manchmal Grundsatzfragen, wo du das dann auch entscheiden musst. Mache ich es nicht? Wir haben vor 3 Jahren zum Beispiel entschieden, dass wir nicht mehr auf AWS, sondern auf OVH quasi unsere Daten hosten für die Kunden. Das heißt, eine europäische Lösung, nicht eine amerikanische Lösung für die Datenzentren. Und sicherlich, wenn du jetzt da reingehst und sagst, ist das günstiger, ist das teurer, ist das vielleicht auch teurer und komplexer und mehr Aufwand. Aber es schließt sich nicht immer aus, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist für uns mehr so ein Leitfaden, wo wir sagen, okay, wir haben gewisse Grundprinzipien, wo wir sagen, okay, das ist uns wichtig. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, das so anzupassen, dass das passt mit dem Wachstum. Ja, es ist ja immer mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Und bei manchen ist es vielleicht ein höherer Kostenfaktor. Bei manchen ist es vielleicht auch einfach nur eine interne Umstrukturierung, ein Neugedanke, etwas anders zu bauen als der Mitbewerber. Und du musst halt in manchen Bereichen vielleicht einfach auch kreativer umgehen. Aber es heißt nicht, dass meiner Meinung nach das immer bedeutet, dass sich das hindert an Wachstum. Es ist einfach ein anderer Grundgedanke. Du gehst mit einem anderen Grundgedanke an die Lösungsfindung ran und überlegst dann, okay, was sind die Möglichkeiten und was können wir abbilden, sag ich mal so.
Ne? Ja, es ist halt eine Positionierung und fühlt sich auch nachhaltiger an.
Ja.
Also vielleicht auch über eine Zeit hinaus gedacht, in der wir uns gerade befinden.
Ja.
Also überall ist halt sehr viel Optimierungsdruck.
Ja.
Aber die Frage ist immer, worauf optimiert man hin?
Ja.
Auf kurzfristige Ziele oder langfristige Ziele.
Ja.
Ich bin persönlich, ich glaube, wenn man meinem LinkedIn folgt und anderen Dingen, weiß man, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass es eine große Zukunft für europäische Lösungen gibt. Und ich glaube, umso radikaler man sie baut, das Wort wird oft falsch benutzt. Ich finde, radikal heißt einfach, sich auch treu bleiben und eine klare Linie fahren. Ich glaube, dass man davon langfristig profitieren kann. Ich bin sehr gespannt und werde auch natürlich Brego da sehr beobachten und gucken, welchen Pfad ihr dann geht. Und komme jetzt aber mal mit dir zu unserem Lieblingsthema Marketing.
Okay, ja.
Genau. Ich würde mit dir gerne über das neue Marketing-Playbook so ein bisschen sprechen. Und ich weiß, du hast jetzt auch 13 Jahre Erfahrung in Führungsrollen im Marketing. HubSpot, Hays, Brevo. Und wir beide haben auch so eine Zeit durchlebt, wo Marketing einfach unheimlich viel Rückenwind hatte. Ja. Also die Corona-Zeit.
Ja.
Ich weiß nicht. Also man musste schon sehr viel falsch machen, um zu scheitern. Ja. So ein bisschen. Klar, also konnte nicht Geld einfach zum Fenster rauswerfen. Aber ja, es gab einfach viel Rückenwind. Und diese Zeiten, die sind jetzt einfach vorbei. Und ich finde, im Marketing ist es gerade spürbar tough geworden. Mhm. Also ich jetzt zuletzt, bevor ich bei HubSpot rausgegangen bin, da gab es auch so viele Wellen von auch Entlassungen. Die haben auch vieles Marketing getroffen.
Ja.
25 Umstellungen. Du wirst sicherlich, du hast mit in der Zeit bei HubSpot gemeinsam da waren einiges erlebt, aber auch danach. Und ja, die Frage ist einfach, was beobachtest du? Wohin geht gerade das Marketing?
Ja, also was ich krass fand, war auch die Aussage, ich glaube, es war sogar Kieran Flanagan, der sie getroffen hat von HubSpot, Inbound-Marketing ist tot. Das ist ein krasses Statement für eine Firma, die damals sich Inbound-Marketing quasi als großes Plakat aufgehangen hat, um auch zu realisieren, okay, diese Strategie haben wir jahrelang fahren können und die gibt es so nicht mehr. Und ich glaube, viele stehen jetzt auch vor diesem Wandel, okay, das hat mal funktioniert, wir konnten mal ein paar E-Books raushauen, wir konnten ein bisschen Content machen und das hat uns Leads gebracht und jetzt im Prinzip kannst du froh sein, wenn du überhaupt noch irgendwelche Klicks bekommst durch organische Suche, weil die Leute im Prinzip ja auch immer weiter abwandern in ChatGPT und Gemini und sich Informationen da holen und gar nicht mehr irgendwo auf deiner Seite landen. Und diesen Wandel, den muss man auch erstmal wieder im Team abbilden, glaube ich. Und das ist nicht so einfach, wie gesagt, weil du hast komplette Teams, die anders denken müssen. Du hast dein Search-Team, was anders denken muss. Du hast ein Team, was du dir aufbauen musst im Bereich Affiliate, Influencer, wo wenn du da gar nicht bist und mitmischst, du schon verloren bist. Ja, also gerade in der B2B-Branche müssen wir uns da was vom B2C abschauen. Dann hast du Brand-Teams, die anders denken müssen. Hast du die Relevanz, die höher ist beim PR wieder, weil plötzlich ist das wieder wichtiger.
Warum müssen die Teams, du hast jetzt gesagt, Search muss anders denken, ja, Brand, PR, die müssen alle anders denken. Warum ja, müssen die anders denken?
Ja, weil ich glaube, dass du jetzt die Verantwortung für viel mehr Kanäle als vorher hast. Ja, das heißt mal Beispiel, du bist im Organic Search Team vorher gewesen, du hast deinen SEO-Optimierer, hast da deine Artikelchen geschrieben, hast du damals für die, die es gelesen haben. Die, die es jetzt lesen, sind aber nicht mehr die Leute, sondern im Prinzip die LMMs. Ja, das heißt, du optimierst nur noch für die Maschine und hast eine ganz andere Aufgabe, musst viel breiter gefächert denken, weil die Quellen, die gezogen werden in LMM, sind unterschiedlicher, ja, denn je. Es sind nicht mehr deine eigenen Artikel, sicherlich natürlich auch noch eine hohe Autorität, aber es sind das, was andere über dich sagen, wird viel höher gewertet als das, was du über dich selbst sagst. Das heißt, diesen Network-Effekt, den viele lange Zeit immer gesagt, ja, ist schön, könnte man machen, Community-Marketing, super, aber können nur die Großen machen.
Das ist alles so nice to have
gewesen. Nice to have gewesen,
ja,
ist jetzt im Prinzip, wenn du es nicht hast, bist du wirklich, ja, ne, also bist weg.
Also was die Sichtbarkeit angeht.
Was die Sichtbarkeit angeht. Weil diese Validierung über Dritte halt viel höher gewertet wird als deine eigene Validierung, was ja auch Sinn macht. Es war schon immer so, dass wenn jemand dir gesagt hat, ey, Brevo ist ein cooles Tool, dem hast du immer mehr vertraut als Brevo selbst, ja. Und dieser Effekt, der wird jetzt immer stärker, sag ich mal so. Und da gehen wir natürlich dann in die unterschiedlichen Kanäle und das musst du abbilden können im Marketing mittlerweile.
Wie hat sich die, oder wie verändert sich auch die Struktur dann dadurch von Marketing-Teams? Mhm. Klar, also es gibt Rollen, die bekommen eine höhere und geringere Gewichtung. Ich habe selbst erlebt, wie radikal auch KI die Rolle im SEO disruptiert hat.
Ja.
Also es gibt Fälle, wo man einfach sagt, okay, wenn jemand SEO-Texte geschrieben hat, dann ja, ist das halt jetzt sehr schwierig. Also oder man braucht auch nicht mehr so viele Menschen, die das dann gemacht haben.
Ja.
Brauchst du nicht dann in-house irgendwie 5, 6, 7 Writer plus Agentur.
Ja.
Das sind so die einen Dinge. Aber wie verändert sich auch die Rolle von Marketing Leads wie dir?
Ja.
Was ist die neue Rolle von einem CMO und braucht man überhaupt noch einen CMO?
Ja, also ich finde das eine super interessante Diskussion momentan, weil du siehst halt andere Tech-CEOs, die da radikal jetzt anders dran gehen. Und ich meine, haben wir jetzt im Prinzip auch gemacht. Also das Beispiel von dem Notion-CEO damals, ich glaube, der hat mit Brian Halligan ein Interview gehabt.
Brian Halligan ist der Co-Founder von HubSpot, für die es nicht wissen.
Ja. Immer das gleiche Netzwerk, sag ich mal so. Es gibt mal irgendwie Full Circle. Alle CEOs kennen sich. Der wirklich gesagt, okay, CMO-Stelle, klar, haben sie noch eine CMO, aber er hat Marketing aufgeteilt zwischen zwei Bereiche. Einmal die einen, die Product-Marketing machen und Positionierung, gehen zum Product-Engineering-Team und sitzen dort und arbeiten mit diesem Team zusammen. Und die anderen, die dann mit dem Sales-Team arbeiten und die wirklich nur um Demand-Gen arbeiten und wie können wir natürlich Notion besser verkaufen. Und dieses eine Team gibt es gar nicht mehr in diesem Bereich, ja. Also das ist eine Herangehensweise, wo man
sieht. Es gibt nicht mehr
das Marketing-Team,
sondern es gibt Marketer im Produktteam und es gibt Marketer im Vertrieb.
Definitiv, ja. Und du hast quasi eine Aufsplittung, weil er gesagt hat, okay, für mich macht das mehr Sinn. Diese Teams müssen näher zusammenarbeiten. Wir haben es quasi umgekehrt gemacht. Wir haben einfach gesagt, okay, wir nehmen den CMO und geben dem das Produktteam und die Engineers. Im Prinzip haben wir dadurch eine Unit geschlossen. Ja, es ist eine ähnliche Herangehensweise meiner Meinung nach, nur die Struktur ist etwas anders und der Lead ist natürlich ein anderer.
Aber ganz kurz, darf ich dich fragen, weil das heißt jetzt, bei dir ist es ja anders aufgehangen. Mhm. Du hast es vorhin schon erwähnt. Du hast unter dir Product-Teams.
Ja.
Das heißt aber, ihr habt keine CPO-Rolle.
Ja.
Ihr habt keinen Chief Product Officer oder so.
In dem Sinne.
Oder Head of Product.
Ja, in dem Sinne.
Oder gibt es einen Head of Product?
Es gibt noch einen Product Strategist, der natürlich schaut, dass das komplette Produkt natürlich immer noch irgendwo einen roten Faden hat. Aber in jeder Business Unit sollst du gezielt natürlich jetzt für deinen Kunden das Produkt anpassen. Das heißt, für uns, meiner Business Unit, sind es die Kunden, die eigenständig kaufen, bezahlen. Ne? Mhm. Ohne mit jemandem zu reden, idealerweise. das ist eine ganz andere Journey, Customer Journey, als jemand, der unser Pro-Produkt kauft, wo du mittlerweile schon halt so 500 € im Monat ausgeben musst, wo du mit jemandem vorsprechen möchtest, wo du auch jemanden nachher als Account Manager haben möchtest. Und wo es mehr um Beratung geht. Du hast mehrere User da drin, als jetzt was du vielleicht für 6 oder 10, 15 € im Monat kaufst, um dein Unternehmen zu managen.
Ich frage mich, ob dein Titel CMO dann überhaupt korrekt ist. Das ist eine interessante Frage. Wir stellen die Frage gleich zu Beginn.
Ja. Ich glaube, diesen neuen Titel, den gibt es irgendwie noch nicht. Aber
es ist die interessante Frage. Ja. Ich glaube, wir brauchen manchmal so Boxen, um irgendwas irgendwo reinzustecken.
Definitiv, ja.
Das macht es ein bisschen einfacher. Aber letzten Endes hast du ja dann auch einen komplett neuen, also du hast doch einen neuen Lernbereich dann auch für dich, oder?
Ja, und es ist erschreckend, auch für mich.
Ein leichtes hysterisches Lachen.
Ja. Nein, ich bin ehrlich, weil ich glaube, dass natürlich habe ich Bereiche, wo ich mich upskillen muss und ich auch mehr Zeit intensiver mich beschäftigen muss mit unterschiedlichen Themen. Marketing fällt mir sehr leicht, deswegen natürlich habe ich mich da sehr schnell ins Team einarbeiten können. Aber dann zu schauen, okay, was ist denn jetzt überhaupt die Roadmap? Was muss denn jetzt an Produkt neu gebaut werden, an Features? Wie soll die Customer Journey sein? Was passiert, wenn jemand sich einloggt? Was sind die ersten Aktionen, die beim Onboarding passieren? Damit musst du dich jetzt plötzlich befassen. Du musst mit Engineers reden und sagen, okay, kann das ein AI-Feature sein? Soll das agentic sein? Soll das nicht agentic sein? Und du hast ja natürlich Bereiche, wo du dich selber erstmal auch einarbeiten musst und natürlich den kompletten Gesamtkontext auch verstehen musst. Das heißt, ich glaube, zum ersten Mal verstehe ich, wie komplex auch die Arbeit von einem CEO ist.
Ja.
Weil dein Tag beginnt mit, aha, wir wollen diese große Brand Awareness Kampagne im Oktober liefern dann. Und dein Tag endet mit, aha, wir haben hier eine neue Regulierung über Pixel Tracking in E-Mails und wie rollen wir das an Kunden aus? Wer bekommt was? Welche Features brauchen wir? Das hat auch noch einen Einfluss darauf, wie wir unser eigenes Marketing machen. Du hast halt die unterschiedlichsten Sachen. Oder wir haben hier 500 Tickets im CX-Team. Wie können wir das lösen? Also du hast dieses Context-Switching hast du natürlich viel, viel, viel mehr, als wenn du immer schön in deinem Bereich bist. Und ich glaube, die Wertschätzung da ist jetzt definitiv bei mir angekommen, zu sagen, okay, das ist auch nochmal ein anderes Level.
Ja, gleichzeitig, apropos Level, levelt dich das auch, finde ich, auch total ab.
Ja.
Weil du natürlich ganz weit weg gehst von, ich bin eine reine Kostenstelle mit Marketing, zu, ich bin hier direkt in der Produktentwicklung. Und dann daran angeschlossen, das Marketing. Mhm. Also, wenn ich das jetzt von Notion so gehört habe, ne, und ich habe auch kurz ins Interview reingeschaut, habe ich so gedacht, ja, das klingt wieder nach einem bolden Statement.
Mhm.
Also, es schlägt auch Wellen und alle machen ihre LinkedIn-Posts dazu und es klingt auch total smart und cool. Und so, ja, wir haben das jetzt so und wir haben so. Aber ich habe das halt auch in den letzten 10 Jahren so oft erlebt, dass dann neue Ansätze gibt. Mhm. Dann jedes Startup und Scale-Up sich darauf stürzt, das jetzt auch so zu machen, das Playbook von den großen Erfolgreichen zu nehmen.
Mhm.
Um dann zu merken, dass dann, wenn sie es implementieren, die das schon wieder geändert haben, weil sie gemerkt haben, okay, es hat zu neuen Problemen geführt.
Ja.
Also ich weiß noch, wie es mal total populär wurde, Squads zu bauen.
Mhm.
Das heißt, also ich sitze jetzt im Product Marketing und das Product Marketing kriegt einen eigenen Designer, es kriegt einen eigenen Menschen, der irgendwie mit Vertrieb zu tun hat.
Ja.
Also wir bilden eine eigene Unit,
ja,
die alles alleine autonom machen kann, sodass wir nicht geteilte Ressourcen haben von Designern und so weiter.
Ja.
So, ne? Oder Web-Developern und so weiter. Dann haben wir diese Squads gehabt und dann haben wir alle isoliert gearbeitet. Und dann haben wir auch gemerkt, dass aber auch dadurch parallele Sachen gemacht werden. Ja, also dann kann es sein, dass Product Marketing sowas ähnliches macht wie Brand Marketing, weil die dann ähnliches E-Book machen oder so ähnliches Lead-Offer. Weil dann wiederum, ja, es entstehen neue Silos. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn dann hier davon gesprochen wird, jetzt die 50% sitzen jetzt im Sales und 50% im Product, gibt es ja ganz oft trotzdem Marketing-Kampagnen, die thematisch befassen, die sich ähnliche Dinge machen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich sehe jetzt bei dir, das ist so ein bisschen anders, gerade wie du es geschildert hast, weil du sagst, du übersiehst ja jetzt eigentlich alles, also was Marketing betrifft, in verschiedenen Teams.
Ja.
Von daher, ich bin gespannt, vielleicht hole ich dich einfach nochmal in ein paar Monaten hier ins Interview und frage,
wie läuft's?
How it started, how it is going. Ja. So,
Es ist valide und ich glaube, jede Umstrukturierung und jede Struktur hat immer Vor- und Nachteile. Und ich glaube, zurück kommt für mich immer diese Kernfrage, hat jeder in seiner DNA das immer das Beste zu tun für die Firma, ultimativ. Ja, ja, dieser darfst niemals in diesen Moment kommen von Konkurrenzgedanke zwischen den unterschiedlichen Business Units oder zwischen den unterschiedlichen Teams, sondern muss immer, und deswegen ist das Executive Team auch so wichtig, immer eine Linie fahren trotzdem. Ja, auch wenn du jetzt vielleicht eine andere Kundengruppe betreust.
Was rätst du Menschen in Marketingrollen? Also gerade in Führungsrollen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, du hast schon sehr gut geschildert, wie du dich anpassen musst, auch an diese neue Rolle. Was rätst du denn Menschen, wie sie sich vielleicht auch so die Zukunft des Marketing vorbereiten können oder auch in Führungsrollen, um relevant zu bleiben?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist zu überlegen, okay, wie strukturiere ich, wie helfe ich auch meinem Team, jetzt in dieser neuen Ära, sage ich mal, so erfolgreich zu sein und halt auch diese Skills zu erlernen, weil wir müssen uns upskillen. Ne? Und das hatte ich für mich auch irgendwie, bevor ich bei Brevo angefangen habe, habe ich mich nochmal ganz viel, viel, viel intensiver mit Cloud beschäftigt, speziell auch mit Cloud Code, um zu sehen, was sind denn wirklich die Möglichkeiten und wie soll ich das in meinem Team auch umsetzen, um Effizienzen zu schaffen, weil eigentlich die Erwartung von allen ist ja jetzt, mach mehr mit weniger. Ja, also das hast du einmal als Thema. Also wie hilfst du dem Team dort, um das kurz zu nennen? Und dann natürlich auch, okay, wie gehst du weg vom Marketing als Kostenstelle und positionierst dich wirklich als Value-Add? Und welche KPI, also welche Zahl kannst du wirklich auch im Marketing vorantreiben, die direkten Einfluss auf den Umsatz hast und dass du dich da positionierst, weil ich glaube, ansonsten wirst du in der nächsten Zeit sehr schnell abgesägt werden. Weil man, wenn man das nicht mehr messen kann und wenn du weit davon entfernt bist, es messbar zu machen, dann ist das Erste, was gestrichen wird. Und das habe ich leider viel zu oft gesehen, dass das passiert. Ja. Gerade in anderen Branchen, wo es noch viel, viel, viel weniger messbar ist oftmals als in der Tech-Branche, ist es so, dass dein Reporting dich retten muss, sage ich mal so, in der nächsten Zeit. Und dein Fokus, die Aktivitäten zu machen, die wirklich auch den Revenue-Impact zeigen.
Eine Bitte, schau kurz nach, ob du Values and Ventures abonniert hast. Ich habe die Ambition für dich, die herausragendsten Menschen zu Unternehmertum, Nachhaltigkeit, digitaler Souveränität, Diversität und Persönlichkeitsentwicklung zu interviewen. Damit mir das gelingt, muss die Show wachsen. Mir zu helfen kostet dich so gut wie nichts. Tu mir nur diesen einen Gefallen und folge der Show auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts und wir beide gewinnen. Danke und jetzt geht's weiter mit der Show. Inken, ich glaube, wir beide sind davon überzeugt, dass Social Media, Video-Content, jegliche Form von Content einen Nutzen für Unternehmen hat. Gleichzeitig hast du ja auch schon angeschnitten und ich habe das in meiner Arbeit auch viel gesehen. Es wird ja immer wieder schwieriger, das zu tracken. Ich meine, wir sind in der Content-Zeit, haben wir gearbeitet, wo wir das HubSpot zum Beispiel sehr gut durchgetrackt haben. In meiner Zeit bei Unbounce hatten wir das auch super durchgetrackt, die Conversions, die Leads, die generiert werden. Das hat gut funktioniert. Im Sales kann man dann sehen, welche Leads dann auch konvertieren und so weiter. Also hat man einen guten Funnel durchtracken können. Jetzt ist es gleichzeitig so, wir werden immer, LLMs werden immer relevanter. Ich sehe auch noch, dass Video-Content immer wichtiger wird, weil Text-Content immer weniger wichtiger wird, um Menschen zu erreichen. Nicht um LLMs zu erreichen, aber um Menschen zu erreichen. Auch LLMs. Und auch da wird das Tracking ja schwieriger. Ne? In meiner Zeit jetzt habe ich gesehen und ich sehe es auch jetzt, wie viel Content zum Beispiel auf dem Fernseher konsumiert wird. Ja. Und davon die Attribution irgendwie hinzukriegen zu...
Ist nicht perfekt.
Ja, wie viel mal hat jemand dann auf den Link geklickt? Ja, wahrscheinlich vielleicht gar nicht, weil die Person schaut unser Interview am Fernseher. Der Impact aber 2 Stunden gebunden an uns und uns zuzuhören, ist natürlich riesig für eine Marke als jetzt irgendwie 0,5 Sekunden in Ad. Ja. Irgendwo auf Meta irgendwo gesehen zu werden.
Ich glaube, du musst mehr als Medienunternehmen denken und nicht mehr als ja, weiß ich nicht, was der Gegenteil jetzt ist, aber im Prinzip dein Marketingteam muss im Prinzip ein Media-Unternehmen werden in der Hinsicht. Und du musst die Inhalte schaffen, wo Leute Lust haben zuzuhören, zu bleiben, zu lesen, was auch immer es ist, zuzuhören. Und diese Metriken werden enorm an Wichtigkeit gewinnen, jetzt auch in der nächsten Zeit. Ja, kann ich jemanden für ein paar Minuten halten? Ja? Ist das relevant genug?
Minuten sind lang.
Ja, weil oftmals geht es nur über Sekunden auf den ganzen Social Platforms. Also diese Metriken sind wichtig und wirst nachher sehen, okay, wenn ich das schaffen kann, dann ist mein Share of Voice in den LMMs auch höher. Und das kannst du nachher meiner Meinung nach schon wieder verbinden mit dem Revenue Impact, ja. Weil wenn du Sichtbarkeit hast in der Suche und wenn jemand eine Lösung sucht und du Platz 2, 3 bei der Auswahl bist, natürlich hast du dann natürlich Möglichkeiten, dort abzugreifen. Und da kannst du natürlich mittlerweile ChatGPT-Ads, haben wir jetzt auch angefangen zu testen, weil es rauskam als Beta-Version für ein paar Wochen. Und da wieder gezielt platzieren und sagen, okay, schauen wir mal, wie da die Conversion ist. Wenn wir auftauchen in der Suche, dass du direkt den Klick auch bekommst. Und da in diese Richtung wird sich natürlich noch viel verändern. Ne?
Ja, also ich baue zum Beispiel mein Business und sehe mich da vielleicht als so eine Art progressiven Founder. Mhm. Ich baue das komplett auf KI-Recherche auf.
Ja.
Also ich gehe nicht in Google und sag, sag mir mal eine Software.
Ja.
Sondern ich hab ein Projekt angelegt und in dem Projekt gibt's die Werte, die mir wichtig sind.
Ja.
Und dann gebe ich nur ein, sag ich mal, CRM. Oder ich brauche nur ein Wort eingeben und dann gibt mir die KI halt die Suchergebnisse für das, was sich qualifiziert. Digital souverän, möglichst nachhaltig, möglichst in Europa, am besten noch aus Deutschland.
Ja.
Das ist ja alles schon einmal in meinem Projekt hinterlegt.
Ja.
So, also ich brauche nur ein Wort eingeben und dann kriege ich tabellarisch irgendwie das aufgelistet. Und ich glaube, wenn die Reise dahin geht und klar ist die Attribution schwierig, aber wenn man dort die Sichtbarkeit herstellt für die Zukunft der Suchenden, sage ich mal, ja, dann ja, lässt sich das natürlich schon messen.
Ja.
Aber man braucht halt neue Kennzahlen, die viel wichtiger sind vielleicht als früher.
Ja.
Also ich glaube, für viele CEOs oder CMOs war vielleicht Share of Voice und vielleicht auch Sentiment gar nicht so wichtig, wie es jetzt ist, weil es war mehr so ein PR-Ding.
Natürlich ein PR-Ding. Und ich glaube, jetzt plötzlich wirst du feststellen, dass PR auch wieder wichtiger ist. Es gab mal ein paar Jahre, wo alle gesagt haben, mach Messbarkeit und ist nicht so wichtig. Aber jetzt, wenn du mal schaust, wie oft das als Grundlage, als Zitatmöglichkeit genutzt wird, bei Gemini gerade auch ganz viel, wo, aha, das war auf Welt.de, das zieht sich die AI viel als Zitat, als Source. Und wenn du dann natürlich da erscheinst, dann ist das natürlich super viel wert. Und dementsprechend eigentlich, meiner Meinung nach, geht die Reise wieder stärker da rein. Was immer diese...
Absurd eigentlich.
Diesen Wandel, ne? Und es ist eigentlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Und deswegen musst du ja im Marketing-Team, das ist das einzige Teamunternehmen, was sich immer so stark anpassen muss. Kein anderes, ja? Klar ändert sich der Sales-Prozess, aber im Endeffekt versuchst du natürlich immer noch ähnlich mit Kunden zu agieren. Und dein Outreach wird sich jetzt auch nicht grandios verändern, weil du hast ja immer noch Menschen, mit denen du idealerweise agierst. Und bei uns ist es viel gestreuter und viel, viel, viel schwieriger geworden, wirklich die Markets pushen.
Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfassen darf, du sagst, Unternehmen müssen viel mehr Media Company werden. Das haben wir beide genug erlebt. Und ich war ja zuletzt 3 Jahre im Media-Team und ich weiß, wo bei HubSpot die Budgets definitiv gestiegen sind und wo sie flat geblieben sind, wenn es gut ging.
Ja.
Hab dadurch eigentlich eine sehr spannende Zeit erleben können. Ich glaube und habe auch gesehen, wer geheiert wurde. Es wurden ja ganz andere Menschen geheiert.
Definitiv.
Wir haben ja Journalisten geheiert.
Ja.
Wir haben Medien gekauft,
ja,
anstatt nur Unternehmen irgendwie zu akquirieren, die unser Produkt verbessern. Beides, aber auch sehr viel Medien akquiriert. Ne? Mhm. Der Hustle, Mindstream sind Newsletter, wo vielleicht auch viele Unternehmen in Deutschland gar nicht auf dem Schirm haben. Newsletter sind total spannend und relevant, wenn man sie richtig macht.
Mhm.
Ich glaube, was man hiren muss, und ich glaube, es ist auch einer der Number One Skills, die man auf der Welt haben muss, ist gutes Storytelling zu können. Ich sag das auch manchmal meinen Kindern und sag das auch zu meiner Frau, weil mein Sohn ist ja schon Creator, recht erfolgreich mit einem Podcast. Und meine Tochter möchte jetzt auch einen starten übrigens. Und ich sage immer, ey, wenn du dich damit jede Woche auseinandersetzt, eine Podcast-Folge rauszubringen, die Menschen interessiert und wo die Leute dranbleiben, dann wirst du ein guter Storyteller. Und gute Storyteller können alles werden, bis hin zum Staatsoberhaupt.
Ja.
Also kannst es überall gebrauchen. Ja. Wenn du Menschen hinter dich bringen kannst und vereinen kannst oder
ja.
für deine, die Attention kriegen kannst, dann ist das halt, finde ich, ein Number One Skill.
Total unterschätzt. Ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, diese authentische Kommunikation fällt vielen extrem schwer. Das siehst du ja auch auf LinkedIn ganz viel.
Ja.
Jeder versucht es und da ist viel Blabla und blum blum und natürlich dieses LinkedIn-Spiel, was alle versuchen zu spielen. Aber du siehst wirklich, wer es kann und authentisch ist. Die Wirkung ist eine ganz andere, ja, als jemand, der einfach nur das Playbook spielt. Und ich glaube, da wird sich trotzdem immer noch diese Wege trennen und das wird immer noch klar sein, was ist wirklich, wo einer noch seinen Kopf benutzt, was von mir kommt, was ist KI generiert, was ist einfach mal dahin geschrieben. Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir nicht verlieren, auch mit der KI jetzt, ja. Die Kreativität soll ja idealerweise bei mir bleiben. Und die KI hilft mir bei der Execution. Und dabei es skalierbar zu machen oder es schneller zu machen, ja. Ich kann ein Video schneller erstellen. Ich kann die ersten 3 Sekunden von einem Video 10, 15 Mal schneller ändern mit KI. Aber die initiale Idee, das Brainstorming, das will ich ja behalten in meinem Team. Das ist ja das, was uns auch Spaß macht im Marketing, ja. Und ich glaube, das dürfen wir niemals verlieren, diesen Grundgedanken, dass das ersetzbar ist.
Ich habe so ein Tool benutzt, um meine letzten 10 Posts zu analysieren.
Ja.
Das ist so ein AI-Slop-Meter.
Ja.
Und manchmal habe ich wirklich dann Content, den ich schon hatte. Also ich habe ja mit Spreedia auch noch ein Newsletter, wo ich über Media-News spreche. Da mache ich so einmal im Monat, was gibt's für Neuigkeiten auf den Plattformen, YouTube, LinkedIn und so weiter. Ne? Und dann habe ich das zusammengefasst zu einem Post, was übrigens eine total blöde Idee war. Aber ich habe das, anstatt so die einzelnen News rauszupicken, ist viel besser. Aber ich habe das zusammengefasst. Und da hat das AI-Slop-Meter halt mega angeschlagen. Hat sich gesagt, ja, voll der AI-Slop-Post. Weil, obwohl es gar nicht nur so ist, ne, aber es hat ja total diese Struktur, dass es halt sehr zusammengefasst in sehr verkürzten Sätzen jede News irgendwie da reingepresst hat in so einen Post. Während dann und das konnte ich wirklich sehen, die Posts, die ich einfach so runtergeschrieben habe, hat die KI halt auch so bewertet, als nicht AI-Slop. Und das wiederum, glaube ich, spielt bei LinkedIn selbst ja auch inzwischen eine große Rolle. Ist Teil der Algorithmen, zu gucken, was ist so AI-Slop und was nicht. Und das gibt dir dann auch weniger Reichweite, weil LinkedIn versucht auch gerade, das so rauszufiltern.
Aber du weißt, dass es schwierig ist. Also ich weiß nicht, ob du viel Zeit in letzter Zeit auf YouTube verbracht hast. Es ist schrecklich. Also wie viel
YouTube
oder auch auf Instagram, wie viel AI-Videos oder Content da mittlerweile mitmischt.
Es ist gruselig.
Es ist gruselig. Also da ist das wir filtern raus. Also ich weiß es nicht, es funktioniert noch nicht so, wie es gewünscht ist.
Ja, es funktioniert nicht so, wie gewünscht. Aber bei Instagram gibt es ja auch diesen Trend inzwischen zu weniger polished, zu mehr authentische Videos.
Ja.
Genau, also den Trend dahin gibt's. Ich finde, auf LinkedIn kann ich es spüren, dass ich zwar schreibe, dann nehme ich halt KI, um es so ein bisschen nochmal sauber zu machen.
Ja.
Und habe aber das Gefühl, es macht mir meinen Post am Ende kaputt.
Ich frage mich immer, ob das Saubermachen für uns ist, weil wir denken, ach, das ist nicht gut genug.
Ja.
Weil das habe ich gestern auch gemacht. Ich hatte was geschrieben und gedacht, das glaube ich grammatikalisch nicht so ganz richtig. Vielleicht lasse ich das einfach mal noch kurz durchlaufen. Dann kam es wieder und ich habe es gelesen. Es war überhaupt nicht das, was ich anfänglich mal geschrieben hatte.
Ja.
Die Struktur war anders. Die Aussage war nicht mehr so wie ich es wollte und dann bin ich wirklich zurückgegangen zu meinem Post und habe den einfach nur noch mal so ein bisschen besser gemacht, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, jetzt passt die Satzstruktur, ist okay, wenn es falsch ist, dann ist es auch manchmal so, ich bin kein Native Speaker in Englisch, es ist authentisch.
Ja.
Warum muss ich diese Perfektion anstreben? Nur weil ich die Möglichkeit habe, habe ich mich dann selber gefragt, ist ja eigentlich Schwachsinn.
Also ich habe ein KI-Projekt, wo ich sage, er darf proofreaden, aber er darf die Sätze nicht verändern.
Ja.
Also sollen wir nur sagen, habe ich irgendwo Komma vergessen, Punkt oder irgendwie einen Rechtschreibfehler. Das soll er mir sagen, aber er soll mir nicht anfangen, meine Sätze zu verändern.
Ja.
So, und ich glaube, das ist wichtig.
Ja.
Also ich will einfach nur einen Proofreader haben,
genau.
Mehr nicht.
Ja.
So. Und werde aber auch, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr einfach Sachen runterschreiben und dann raushauen. Also ich habe gemerkt, so diesen Post, wo ich einfach nur hier ein Video aufgenommen habe und dann einen Text dazu reingeschrieben habe und so, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, mal wieder dahin zu gehen. Ich hatte ein witziges Gespräch mit Philipp Witzmann, dem CEO von nebenan.de. Der nimmt ganz oft sein Handy, macht irgendwie ein Bild, tippt darauf rein und so. Und seine Frau, mit der habe ich mal zusammengearbeitet übrigens, wir waren alle drei mal bei einem Rocket-Internet-Unternehmen, witzigerweise, die ist aus der PR. Und die guckt dann so auf seine Posts und schaut dann und sagt dann so, oh, da hast du wieder einen Punkt irgendwie vergessen. So. Und ich glaube, das ist aber seine große Stärke, weil er haut das einfach so rein Und du liest es und sagst dir, cool, das ist so, als hätte mir jemand vielleicht eine Message irgendwie geschickt oder so.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das hat HubSpot übrigens auch auf LinkedIn gemacht und ist damit hat den Account mega groß gezogen, dass sie halt teilweise auch Sätze geschrieben haben, wo am Ende nicht mal Punkt ist.
Ja.
Absichtlich oder nur Kleinschreibung,
ja.
Um einfach dieses Gefühl rüberzubringen von, ich texte dich an.
Ja.
Ja, von daher glaube ich. Und damit sind wir übrigens schon jetzt sehr viel in diese ganze KI-Geschichte gegangen.
Ja.
Lass uns mal über Leadership und Marketing in der KI-Ära sprechen.
Ja.
Du hast gerade eben schon gesagt, Claude ist so ein Ding, womit du dich intensiv beschäftigst. Kann man auch. Ich glaube, eigentlich kann man fulltime 40 Stunden in der Woche nur in Claude rumbasteln.
Leider.
Schön und Fluch.
Ja.
Aber die Frage für mich ist, du bist jetzt so eine, ich glaube, sehr intensiv nutzende Marketing-KI-Leaderin, wenn ich das so sagen darf. Welche Rolle spielt KI oder hat KI in dem Team gespielt, als du bei Brevo angefangen hast?
Ja, also ich bin reingekommen und habe erstmal festgestellt, okay, alle haben schon Zugriff, Claude ist schon im Einsatz, es gab schon viele Agents, die eingesetzt wurden für Reporting. Also es war schon viel da. Die Connections, die ganzen MCP-Tools waren, Connections waren schon alle da, es war alles schon integriert und ich habe gesagt, wunderbar. Aber du hast schnell gemerkt, ist noch so ein bisschen Kraut und Rüben und jeder versucht sich halt eigenständig durchzuarbeiten. Und da habe ich extrem schnell gemerkt, dass der Wissensstand von jedem super unterschiedlich ist. Der eine hat verstanden, wie es funktioniert, der hat die Grundprinzipien verstanden, der nächste hat es nur so als Chat benutzt und dementsprechend waren auch die Resultate nicht ganz so gut.
Was heißt das? Nenn mal ein Beispiel, wenn man sagt, der oder die hat das nur als Chat benutzt.
Ja, also im Prinzip, sag ich mal so, vom Content an sich, den Content reingehauen, keine irgendwie Skills benutzt oder zu sagen, okay, das ist der Brevo-Kontext, mach es in dem und dem Format, noch Wissen mitgeben, zu sagen, okay, das ist die Struktur, das ist das Produkt, was wir positionieren wollen, sondern sich einfach auf die LMM ganz grob verlassen mit einem Prompt.
Also nicht viel Kontext in Form von Dokumenten
mitgegeben. Ja, dementsprechend hast du natürlich den Outcome, der mittelmäßig ist, ja, weil dann beruht sich halt viel aus, dass er sich noch eigen ist, aus Online-Ressourcen rauszieht, aber du weißt selber, dann kommt nicht viel warum. Und die Leute haben nicht verstanden, warum muss ich einen Skill haben? Wann benutze ich einen Agent? Wann muss ich wirklich was auch einfach coden?
Kannst du einfach mal ganz kurz, weil du jetzt immer den Wort Skill benutzt, dass es nicht verwechselt wird mit, es geht jetzt nicht darum, einfach nur Anglizismen einzubauen, sondern Skill ist ja eine Funktion.
Ja.
Kannst du ganz kurz mal Skill und Agents
erklären? Ja, also Skill ist im Prinzip was, wo du dann beschreibst, okay, du sollst die Aufgabe so und so tätigen. Du kannst Kontext geben in Form von, ich habe jetzt einen Skill, das ist mein Inken-Writing-Skill, sage ich mal so. Das ist ähnlich, was du gebaut hast sicherlich, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Profil, das ist meine Person. Hier sind die letzten Artikel, die ich alle geschrieben habe. Das heißt, du gibst ihm so möglichst viel Kontext, dass er wirklich versteht, wer bist du, was machst du, was ist deine Rolle, was ist deine Position, wie schreibst du, was ist dein Stil. Und dann sagst du ihm ganz klar, okay, ich möchte, dass du niemals meine Sätze zum Beispiel änderst, aber immer guckst, ob meine Grammatik richtig falsch ist und du kannst ein bisschen Parameter festlegen in so einem Skill. Er ist aber niemals komplett perfekt, weil er fängt ja immer wieder neu an, darüber nachzudenken, wie passe ich das dann an und schaut sich dann das im Prinzip einfach nur das Markdown-File an. Dann der Agent, ja, wenn du eine größere Automatisierung vielleicht abbilden willst, wo er spezifische Aufgaben erfüllt. Das haben wir jetzt ganz viel, wo wir einen Agent eingesetzt haben im SEO, wo wir Content updaten, der reingeht und sagt Schritt 1, 2, 3, geh in das die Datei, schau dir das an, bla bla bla. Dann hast du gewisse Prozesse, die du abbilden kannst. Aber da auch wichtig zu wissen, es ist ja nicht deterministisch, ja. Wenn du den jetzt nicht wirklich spezifisch programmiert hast, den Agent, sondern einfach mal so als Marketer aufgestellt hast, dann kann die Lösung immer eine andere sein. Weil wenn du ihm nicht sagst, okay, das ist falsch, das ist richtig und das reinprogrammierst, dann weiß er nicht genau, ob es immer perfekt ist, ja. Das heißt, wenn du wirklich was haben willst, zum Beispiel ein Beispiel, ein Pay-Team zu sagen, du hast eine Automatisierung, die schaut, okay, fängt jemand ein anderer Competitor an, auf Brevo Keywords zu setzen in AdWords, dann gehen wir rein und setzen auch und bieten auch. Das bedeutet aber, du gibst Geld aus, ja, und wenn das nicht gecodet ist, sag ich mal so, und jemand sich hingesetzt hat und deterministisch gesagt hat, ja, wenn das passiert, mach das. Nein, wenn das passiert, mach das nicht. Dann kann es natürlich auch mal passieren, dass der Agent halluziniert. Ja, das willst du ja idealerweise nicht in diesem Fall. Das heißt, da solltest du dich schon hinsetzen und mit Cloud Code drangehen und sagen, das programmieren wir mal lieber, weil hier hat es natürlich einen höheren Business Impact. Das heißt, du musst diese Unterschiede erstmal verstehen. Mhm. Wann muss etwas wirklich Code sein, was auch wirklich immer funktioniert und immer ein Ja oder ein Nein hat? Oder wann kannst du kreativ sein und es ist nicht so schlimm, wenn es manchmal Abweichungen gibt? Ne? Das ja. muss man auch erstmal verstehen, weil die LMM ist ja nicht immer, das ist das Large Language Model funktioniert nicht so, dass es immer wieder die gleichen Wege geht.
Hast du das Gefühl gehabt, als du reingekommen bist, es gibt auch Mitarbeitende, die die Angst vor der KI-Nutzung haben oder das eigentlich so ein bisschen Avoider sind und noch nicht so gerne benutzen wollen? Oder war bei Brevo das Team eher so aufgestellt, dass alle eigentlich so...
Gemischt. Ich glaube, du siehst an den unterschiedlichen Funktionen so ein bisschen, dass das Pay-Team, das Search-Team war sehr offen dazu. Und es sind auch vielleicht auch die Leute, die eher mehr so in technischen Bereichen, würde ich mal sagen, arbeiten vielleicht, ne? Kann man grob sagen. Und dann siehst du die Design-Teams, die sehr skeptisch waren. Die sagen, ja, ich benutze aber gerne Figma und jetzt vielleicht andere Tools, andere Prozesse und ich muss komplett umdenken, ich muss was komplett neu lernen. Jetzt habe ich 3 Jahre verwendet, dieses Tool zu lernen, jetzt muss ich komplett umdenken. Es ist super unterschiedlich. Und manche haben auch wirklich Angst. Ja, und das musst du auch als Leader dann abgreifen können und verstehen können, dass es nicht für jeden gleich ist. Es ist nicht jeder so wie ich, der abends um 11 da sitzt und irgendwie sein eigenes Brain noch vibe-codet und da Spaß dran hat und dann da im Terminal arbeitet und sich das da wirklich selber noch beibringt, die ganzen Commands. Das hat nicht jeder Lust drauf, das möchte nicht jeder. Die meisten wollen ein schönes Interface und die wollen hier ihre Skills und ihre Agents und die wollen natürlich, dass wir denen das auch ein bisschen vorgefüttert geben, das System. Und nicht jeder möchte das. Nicht jeder hat diesen Wunschgedanken, da wirklich tiefer reinzugehen.
Nein, hat er nicht. Und ich gehe dann auch immer viel zu sehr von mir oft aus, dass ich so gerne unter die Haube gucke, dass ich gern bastel.
Ja.
Da hat nicht jeder Lust zu. Und ich kann das auch verstehen, dass nicht jeder Lust dazu hat, so das so intensiv reinzugehen oder unfertige Dinge auch zu benutzen. Ja. In KI haben wir sehr viel unfertige
Definitiv.
Dinge. So. Die benutzen dann trotzdem, die Innovatoren unter uns machen sich die trotzdem zur Nutze. Ja. Aber wie viele Menschen überhaupt dieses charakterisiert werden können als Innovatoren. Ne? Ja. Dafür gibt's ja diverse Programme, in denen man das testen kann. So, was sind so deine Stärken? Was interessiert dich und so? Falle ich immer ins, egal in welcher Company es getestet wurde, bin ich immer in dem innovativen Segment der Leute. Und dann denkt man ja auch immer, das ist auch super wichtig, dass alle innovativ sind. Das stimmt natürlich nicht, weil ich habe dadurch meine Stärken, ich habe aber auch dadurch meine Schwächen.
Ja.
Deswegen muss man auch anerkennen, dass es ja Leute im Team gibt, die anders sind und andere Stärken dann einbringen.
Ja, aber dann musst du auch schauen, wenn du diese Leute unterstützen möchtest, dass du eine andere Herangehensweise für das AI-Thema brauchst fürs Team. Und meine Herangehensweise war jetzt definitiv anders. Ich habe gesagt, okay, wir haben ganz viele Menschen, die in diesem Team nicht technisch sind, die es auch niemals in 6 Monaten lernen werden. Das heißt, wir brauchen einen Techniker. Du brauchst jetzt idealerweise einen Ingenieur. Den habe ich relativ schnell gefunden. Er hat gesagt, okay, das Thema ist super. Die Stelle passt perfekt auf mich. Hat einen Marketing-Background. Hat bei uns vorher das Partner-Marketing gemacht und die ganzen Integrations. Der versteht Claude perfekt. Ja. Der kann die Shell öffnen, kann was programmieren. Der geht rein. Der kann dir das in Python coden. Und der hat die Aufgabe, setzt sich hin. Okay, jeder Einzelne im Team setzt sich hin. Versteht, erklär mir mal deinen Job. Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich bin im Affiliate-Marketing-Team. Ich muss hier dafür sorgen, dass alle bezahlt werden. Ich muss die ganzen Coupons managen. Ich habe hier 5 verschiedene Spreadsheets und dann muss ich das immer da reinpasten und da. Und dann ist das mein Prozess. Und das ist ja total langweilig im Prinzip. Und dann setze ich, alles klar, habe ich verstanden. Jetzt bauen wir dir das. Ja. Und jetzt gehen wir und setzen uns zusammen hin und bauen es zusammen. Und dann schauen wir, wie wir es nach einer Woche verbessern können. Dann kannst du mir nochmal Feedback geben. Und so klappern wir im Prinzip alle Bereiche ab, wo wir wirklich sagen, das sind Aufgaben, die wir automatisieren wollen.
Es ist eine klare Abfolge von repetitiven, immer gleichen Tasks.
Ja, genau. Und dann hast du viel mehr Zeit dazu verwenden, zu überlegen, okay, was ist unsere nächste Kampagne, was ist die Idee, du hast mehr Zeit. Und das haben wir in allen Bereichen, machen wir das momentan, um zu schauen, was sind diese low-hanging fruits im Prinzip, diese offensichtlichen Aufgaben, die automatisierbar sind. Und ich glaube, das ist die Herangehensweise, hat bisher am besten funktioniert. Weil die Leute sich nicht allein fühlen. Du hast jemanden, der den technischen Skill mitbringt und du hast die Skalierbarkeit. Und dann kannst du es natürlich öffnen an alle und kannst sagen, hey, cool, ne, der Nächste, der im Affiliate-Team reinkommt, wir haben das schon hier, benutze es.
Ja.
Perfekt, meiner Meinung nach.
2018 habe ich eine Keynote eher über Automatisierung gehalten. Mm. Und da habe ich einen Punkt und da habe ich gesagt, schau bitte nach, was deine Aufgaben repetitiv ist.
Ja.
Und irgendwann automatisiert werden kann, weil ist doch logisch, also wenn irgendwann diese Aufgabe, eine Maschine billiger, schneller, ja,
klar,
und jetzt heute ja auch noch, wenn wir drauf gucken, besser machen kann,
ja,
also nicht nur schneller und billiger, dann wird irgendwann jemand kommen und wird sagen, das macht jetzt eine Maschine.
Ja.
Ja, ich nenne es immer dann Maschine, weil ich weiß nicht, ob es KI ist oder ob es irgendwann, auch in anderen Jobs wird es irgendwann Robotik.
Ja, klar.
Aber es wird jemand kommen und wird es machen. Und ich glaube, viel schlimmer ist doch in der Angst zu leben.
Ja.
Irgendwann entdeckt mich jemand, ja, und findet daraus, ja, dass ich eigentlich nur jeden Tag Copy-Paste irgendwelche, ja, Spreadsheets ausfülle. Ja. Hoffentlich kommt da niemand drauf.
Ja.
Dann doch lieber irgendwie so sicher leben, zu sagen, ich bin adaptiv und ich habe eine Aufgabe, die kann man nicht so leicht automatisieren.
Ja.
Und das findest du ziemlich cool, was du sagst, weil diese Person, die du da eingestellt hast oder die Person, die du denen zur Seite stellst, die wünschte ich mir auch ganz oft.
Mm.
Obwohl ich Bock auf diese Themen habe,
ja,
habe ich aber einfach jetzt als Gründer nicht mehr die Zeit.
Definitiv.
Also ich habe Bock, ich weiß, da kann man was automatisieren, aber ich bräuchte jetzt jemanden, der neben mir sitzt und einfach sagt, was brauchst du? Und dann sage ich, ja, ich möchte das, das und das und das nicht mehr machen. Das ist repetitiv. Mm. Ich möchte mich viel lieber intensiv auf ein Interview vorbereiten,
ja,
und mich einlesen. Das gibt meinem Gehirn ja auch was,
ja,
anstatt irgendwelche Sachen rumzukopieren.
Ja.
Von daher die Lösung, so ein Techniker, sage ich jetzt mal,
ja,
KI-Techniker, den Leuten an die Seite zu stellen und zu sagen, ich unterstütze dich, anstatt,
ja,
ich komme jetzt, um irgendwie festzustellen, dass du überflüssig bist, sondern wir, ja, nehmen dir die langweiligen Aufgaben weg.
Es ist einfach, ich habe es immer wieder festgestellt, und das ist auch was ich offen sage, weil viele mal sagen, wie schaffst du das, dich so schnell da weiterzubilden? Ich so, mein Mann, und wir wohnen zusammen seit Jahren, er ist Software-Developer. Und das ist eine Riesenhilfe gerade bei diesem Thema für mich gewesen. Weil er hat mich wirklich jetzt die letzten Monate gezwungen, jeden Abend saßen wir zusammen. Also hier, und jetzt baust du diese App, jetzt testest du mal das Tool, ich habe das gefunden auf X, jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal die Shell offen, das sind die ganzen Commands, jetzt musst du mal lernen.
Ganz kurz, jetzt machst du mal die Shell auf.
Ja.
Erklär, ja, das mal ganz kurz, was damit gemeint ist.
Natürlich, ja klar, jeder PC hat natürlich ein Operating System und jeder Programmierer arbeitet ja im Prinzip immer nur in der Shell oder in dem Command Center im Prinzip von dem Computer, ja. Und da kannst du wirklich eigentlich, da kannst du Claude benutzen. Es ist Claude Code einmal schön verpackt mit UI in deiner Claude App. Ist es im Prinzip das Gleiche, funktioniert natürlich in der Shell auf deinem PC. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeine bessere Art gibt, es zu beschreiben, sage ich mal so. Aber natürlich, wenn du Developer bist, dann bist du nicht in dieser normalen Cloud-App unterwegs, sondern dann bist du immer lokal auf deinem PC und bist viel schneller und effektiver.
Du gibst die Commands einfach.
Du gibst die Commands.
Ja, direkt.
Und du kannst natürlich auf deine Dateien innerhalb von einem Command viel, viel schneller zugreifen. Du musst jetzt hier nicht noch upload this file, bla 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 und da reinpasten. Du hast die Dateienstruktur und du kannst ganz schnell immer hin und her kopieren, switchen. Du bist 10-mal effektiver und schneller. Und deswegen arbeiten natürlich Developer ganz anders, ne? Als der Normalverbraucher, sag ich mal so. Aber das hat er mich, da hat er mich wirklich reingezwungen und ich habe es auch wirklich echt verflucht, wochenlang. Aber ich hatte halt diese Idee, dass wenn ich jetzt bei Brio anfange, dann baue ich mir mein Brain, sag ich mal so, und habe ihm das gepitcht. Und jahrelang hatten wir immer die gleichen Diskussionen zu Hause. Ich hatte immer tolle Ideen, was man mal bauen kann. Und er hat immer gesagt, oh, das dauert aber alles so ewig und ich habe da keine Lust drauf. Das ist ja auch alles immer so mühselig im Development, bis das mal richtig läuft. Und dann jetzt kam dieser Unlock mit KI, wo ich dann gesagt habe, boah, cool, jetzt können wir ja mal wirklich was bauen.
Ja.
Und da haben wir jetzt wochenlang da dran geschraubt im Prinzip zusammen und da meine Learning Curve war like so, ne? Weil er dann wirklich reingegangen ist, wann benutzt du Autocompress, wann benutzt du Rewind, also diese ganzen Commands, die du im Development dann halt lernst. Wann ist dein Kontext voll? Weil das wissen viele ja auch nicht. Du sprichst immer mit Claude weiter, weiter, weiter und du hast immer einen Agent, mit dem du sprichst und irgendwann ist er ja voll.
Ja.
Er hat ja ein gewisses Kontextlimit. Also irgendwann kann er einfach nicht mehr neue Informationen aufnehmen. Dann musst du den nächsten benutzen, aber der nächste weiß gar nichts darüber, was du vorher gemacht hast. Das heißt, du musst einen Handover machen. Das heißt, du fängst an, so zu denken, dass du immer, welche Sachen muss ich dokumentieren, was muss ich loggen in verschiedenen Files und du fängst an zu verstehen, wie das Ganze wirklich funktioniert und wie die Struktur aufbauen muss. Und du hast so quasi wie so ein eigenes Team, was du dann leitest mit dieser Agent-Struktur, wo du auch immer wieder sagen musst, okay, alle Informationen müssen irgendwo vorhanden sein für den Nächsten, der die Arbeit übernimmt.
Ja, und für den nächsten Agent.
Für den nächsten Agent. Und wie kannst du deinen vorherigen Agent, der ja am meisten weiß, möglichst lange am Leben behalten? Das ist das Spiel, was du jedes Mal spielst, weil der weiß natürlich viel mehr und der ist viel besser. Er hat ja den ganzen Code schon vorher geschrieben und er weiß am meisten über dein Produkt. Und du kannst den versuchst, den möglichst lange am Leben zu halten, sodass er manchmal auch immer wieder genutzt werden kann von den das anderen.
Klingt wie so ein Tamagotchi.
Ja, das ist irgendwie
du
ganz,
musst den am Leben halten.
Ganz surreal, aber ja, weil idealerweise, selbst wenn du mit dem nächsten Agent arbeitest, manchmal weiß er ja Sachen, wo du wieder darauf zurückgreifen willst und sagst, und dann gehst du wieder rein und sagst, ich habe hier das Projekt, ich arbeite an dem und dem Feature, sag mir doch mal aufgrund von deines Wissens, worauf muss ich achten? Und schreib mal ein Briefing für einen anderen Agent. Also du fängst anders an zu denken, weißt du? Und diesen Gedanken, den hast du, glaube ich, nicht, wenn du weiter im Cloud Interface bleibst mit deinen schönen Skills und ne, so denkst du nicht.
Du bringst ganz viel KI in dein Team rein.
Mhm.
Es gibt so eine witzige Story, die man gelesen hat über Big Tech Firmen, die das incentiviert haben über so ein KI Leaderboard,
ja.
Dass Leute ganz viel KI nutzen im Unternehmen.
Ja.
Und das hat zu so einem absurden Verhalten geführt, dass die Leute halt nur auf das Leaderboard hoch wollten und dann für jeden Quatsch KI benutzt haben. Also so nach dem Motto, sag mir mal bitte, gib mir mal einen Wetterbericht oder so, ne? So ja. In der Art. Also Anfragen und haben dann diese ganzen Tokens auch benutzt,
ja.
Was halt sehr teuer ist für Unternehmen, ja. Wenn das halt tokenbasiert abgerechnet wird dann
ja.
Und die dann irgendwie innerhalb von Monaten, was fürs Jahr vorgesehen war, die ganzen Token verbrauchen.
Ja.
Also ich glaube so, ist, wenn man die falsche Incentivierung setzt, kann man halt die Leute auch zu Blödsinn führen.
Ja.
Wie kann man verhindern, dass diese KI-Nutzung jetzt in sowas Absurdes abdriftet, sondern tatsächlich die Leute das so nutzen, dass es wirklich das Unternehmen am Ende weiterbringt und sie selbst auch.
Ja, ich glaube, du musst halt weg von diesem wirklich versuche alles für alles KI zu benutzen. Dieses Erzwingen auch aus Leadership-Sicht. Ne? So versuch es möglichst in alles zu integrieren, was du machst, finde ich Schwachsinn, weil du sollst schon bewusst auswählen, wann benutze ich es wirklich, wann ist es wirklich hilfreich für Research, ne, für Planung, für Projektarbeit vielleicht. Viele Daten analysieren, perfekt, ja, dauert uns ja viel zu lange, da ist ja KI ein perfektes Beispiel. Und wo ist es wirklich auch einfach Blödsinn, das sage ich meinem Team auch oftmals. Wenn ich dann irgendwie was sehe, was einer so macht und ich sage, du, das brauchst du wirklich jetzt nicht da, also ob die E-Mail jetzt so perfekt klingt oder nicht, ich sage, einfach abschicken. jemand hat angefangen, seine Slack-Nachrichten da zu automatisieren, die klangen dann ganz schrecklich. Ich sage, du, die Zeit kannst du noch haben für die drei Sätze, die du dann da irgendwie in antwortest. Ich sage, es gibt sinnvolle Fälle, wo es wirklich Sinn macht und es gibt Fälle, wo es Spielerei wird und wo auch Leute zu viel Zeit verschwenden, zu überlegen, okay, die bauen was, nachher verwenden sie es vielleicht gar nicht, weil sie gar nicht wissen, okay, wo ist das wirklich ein Mehrwert für mich? Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, okay, zu fragen, sag mal, du hast nur 5 Tokens, was würdest du wirklich bauen? Was wird dich weiterbringen in deinem Alltäglichen? Und so bin ich auch dran gegangen in dem, was ich jetzt gebaut habe, mein Second Brain quasi. Und das benutze ich wirklich jeden Tag. Also das war sinnvoll und es hat einige an Tokens gekostet.
Geh mal auf das Second Brain ein. Was ist das Second Brain?
Ja, also ich habe mir überlegt, meine Stelle ist ja vielfältig. Und ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich habe unterschiedlichste Themen, die ich in der Woche bespreche. Und früher hatte ich immer Notebook oder Notes und dann, aber es war immer irgendwie alles so durcheinander. Und ich sage, oh, das ist auch eigentlich nervig. Meeting-Vorbereitung, Meeting-Nachbereitung. Das muss doch automatisierbar sein. Mein Second Brain ist im Prinzip, erstmal hat es angefangen, und fängst immer an mit einem Teil beim Development, ganz wichtig, erstmal nur einem Feature anfangen. Ja, sonst wird, gerade wenn du dann irgendwie anfängst, Vibe zu coden, das Ganze wird nie funktionieren. Das heißt, es muss erstmal solide Basis haben. Es ist einfach nur ein Meeting-Recorder gewesen. Der läuft lokal, der nimmt meine Meetings auf, der versteht irgendwann nach ein paar Meetings aufgrund von Voice Recognition Pattern, mit wem ich spreche. Das heißt, ich habe mit Ben vielleicht 4-mal gesprochen. Nach 4-mal weiß er, okay, du bist Ben, kann das im Slack nachverfolgen oder durch meine Integrierung mit Gmail, wer du bist. Und baut sich im Prinzip so ein Relation Tree auf. Er kann mir nachher sagen, mit wem hast du am meisten gesprochen die Woche, was waren deine Themen. Ich habe ihn verknüpft mittlerweile auch mit Slack, er kann meine Nachrichten natürlich lesen. Und hat es ist im Prinzip ein Kontextlayer, den du dir dadurch baust. Und er weiß alles, was ich weiß. Weil ich jedes Meeting aufnehme, jedes Gespräch, auch nur ein Offline-Gespräch kann ich damit aufnehmen, ist ja egal, ob's, ne, arbeitet ja eh nur aufgrund von Text, das kann er ja nur lesen, Transkripte. Und das alles lokal in meiner G-Drive im Prinzip drin. Und das läuft wirklich solide und ich kann mir vorbereiten, ich habe mein nächstes One-on-One mit meinem Chef, was sind die Themen, was soll ich anbringen, was wurde schon gelöst, was wurde nicht gelöst und er kann proaktiv halt auch mir alles über Slack dann schicken und automatisieren und hilft mir so mit meiner einfach, früher war es ein Executive Assistant, jetzt ist es die AI, sag ich mal so, und die ist ja sogar noch besser, weil die weiß ja wirklich alles.
Ja, ja. Und die sammelt alles und hat
alle Informationen, ja,
wirklich immer abrufen.
Genau, und das ist auch die Vorbereitung für dieses Interview. Perfektes Beispiel. Ich habe gesagt, ich habe so ein Interview. Wahrscheinlich sprechen wir über die und die Themen. Kannst du mir noch mal kurz sagen, in den letzten Wochen, ne, was habe ich dazu besprochen mit dem Team intern auch? Dann geht der, das ist perfekt. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann machen wir doch mal eine HTML-Page dafür fertig, eine kleine Webseite. Dann hat er mir strukturiert die Themen, Zusammenfassung.
Das jetzt für den Moment hier heute, mhm, dann dir eine kleine Website gemacht,
genau,
praktisch.
Ja.
Deine Assistentin hat ja praktisch eine Website zur Vorbereitung,
genau,
gegeben.
Ja, und dann guckt er nochmal, okay, validier nochmal die Zahlen, stimmen die alle, ne? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz, etc. pp. Dann schaut er sich das alles nochmal intern in den Tools an. Oh, das ist praktisch, ne? Dadurch sparst du dir enorm viel Zeit. Oder zum Beispiel, ich hatte eine Präsi, die ich gegeben habe für einen Kickoff. Und das Narrativ hatte ich eigentlich mir schon zusammengebaut über Gespräche, die ich hatte mit Teammitgliedern, immer wieder in den Calls gesagt, okay, das sind die Themen, das sind die Roadmap. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wir haben ja eigentlich schon alles. Jetzt suchen wir es mal zusammen und versuchen es gebündelt in eine Präsi zu packen. Oh, perfekt. Spart einem extrem viel Zeit. Kann ich nur empfehlen.
Du hast mir aber gegenüber mal ein Ad-Tool, glaube ich, das ihr auch selbst entwickelt habt, erwähnt. Mhm. Wie funktioniert das?
Das ist noch nicht live, aber ich weiß nicht, ob ich spoilern darf, aber ich spoilere das jetzt einfach mal. Wir versuchen.
Also für euch intern, ein internes Tool.
Ja, ne? Genau, für uns intern auch im Prinzip. Und wir überlegen auch, ne, extern ist sicherlich auch interessant für viele. Jeder überlegt ja, okay, was sind die besten Ads, die laufen auf allen Plattformen? Und da analysieren wir dann im Prinzip auch, okay, jetzt kannst du ja schauen, die Kampagne von unserem Mitbewerber läuft schon 45 Tage, was heißt, die muss relativ gut laufen, hat die und die drei verschiedenen Versionen, die verschiedenen Videos, die da laufen. Und du kannst ja dann im Prinzip hingehen und sagen, die kopiere ich mir einfach. Das Design kopiere ich mir, die Ad an sich schaue ich mir an und kannst so extrem gut rausfiltern, was andere machen, was läuft, ohne dein eigenes Budget rauszugeben. Und das ist was momentan halt viele auch benutzen, wo viel auch halt auch einfach gescrapt wird auf verschiedenen Plattformen.
Also so ein Ad-Analyzer, der einfach guckt, genau, und dann für das Team die Inspiration gibt in meiner Branche, vielleicht Competitor XY, was machen die, was für Ads laufen schon besonders lange, basierend darauf abschätzen, würden die nicht machen, wenn der Return on Invest irgendwie nicht gut wäre.
Genau. Du hast so ein paar Metriken, wo du ja weißt, okay, wenn was schon lange läuft, wenn es verschiedene Variationen gibt auf Meta, irgendwo gibt es immer Indikationen, die du dann natürlich benutzen kannst. Du kannst sagen, okay, das Creative gucke ich mir an, das kann ich mit KI natürlich auch perfekt kopieren.
Ja.
Leider mittlerweile. Das ist hilfreich, ne? Recherche, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist für mich Teil von Recherche auch, wo das ein gewisser Unlock ist mit AI, den wir vorher nicht so hatten.
Ja, KI ist für mich auch das absolute Recherchemonster.
Ja.
Also und mir macht das dann auch unheimlich Spaß, nochmal mehr in die Quellen reinzugehen.
Ja.
Und auch tiefer zu gehen und Dinge zu validieren.
Ja.
Aber insgesamt die Ressourcen, die man früher eigentlich gar nicht hatte, monatelang irgendwie Ads zu beobachten oder einen Dienstleister, den man dafür bräuchte. Das kann man alles inzwischen einfach dann dadurch selber lösen.
Du musst halt wirklich wissen, weil dadurch, dass es ja endlos ist, was du machen kannst momentan, du musst wirklich die wichtigen Use Cases für dich rausfiltern. Ne? Verschwende nicht die Zeit, dir alles anzugucken. Du kannst natürlich endlos viele Daten haben. Aber was ist wirklich für dich dann auch wichtig, wo du dich mit tiefergehend beschäftigen möchtest? Das aufsetzen, das läuft, das nutzen regelmäßig. Weil natürlich hast du viel Spielereien, die Leute irgendwann mal aufgesetzt haben, aber so wirklich dann benutzen tut es keiner.
Ja.
Ist halt leider so.
Ich muss auch gucken in meinem Feed, dass ich da gesund bleibe, weil es gibt so viele Leute, die halt Use Cases teilen und es ist so ein shiny Object, wo du halt drauf schaust und sagst, ist das geil so. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Leute immer nur zeigen, was Modelle können, aber eigentlich machen sie in ihrem Business nichts damit. Mhm. Also man darf auch nicht in diese Falle gehen zu glauben, die machen damit Geld oder optimieren ihr Business damit, sondern die zeigen, das kann ich auch. Ich kann den ganzen Tag in KI gehen, kann geile Sachen generieren und sagen, guck mal, was ich Geiles gemacht habe. Ja. Habe ich das für mein Business benutzt? Nein. Ja. So. Und deswegen, ich muss auch inzwischen schauen, deswegen habe ich das vorhin gesagt, so als Founder, mir machen die Dinge Spaß, ich darf auch nicht die Falle tappen, das dann trotzdem alles selber zu machen. Muss das eigentlich für mich so, finde ich, ganz viel wegoptimieren, so organisatorisches, wo ich nicht unbedingt drin sein muss. Und möchte viel mehr, und dafür benutze ich KI zum Beispiel sehr viel. Ich glaube, da bin ich tiefer drin als die meisten. Ich benutze eigentlich im Kreativbereich viel mehr. Also die Anwendung. Wie kann ich Videos noch geiler machen? Wie kann ich an TV rankommen, weil ich jetzt inzwischen dieselben Ressourcen habe? Ja, also eine TV-Station musste dann um 3 Sekunden jetzt irgendwie eine Skyline irgendwo einzublenden für den Kontext. Haben die entweder Material eingekauft oder sind da hingefahren? So, das mache ich jetzt halt selber so, nur um Dinge zu visualisieren. Ja. Ich habe eine Idee und dann mache ich das.
Ja.
So, ne? Da möchte ich viel mehr meine Energie reinstecken, eigentlich in das Storytelling wieder.
Definitiv.
Und wie ich es visualisiere. Inken, du beschäftigst dich auch mit Investitionen in Unternehmen selber. Du bist jetzt lang genug am Markt und hast da, glaube ich, auch so ein kleines Side-Hustle vielleicht entwickelt, so ein bisschen zu gucken. Ich glaube auch aus Neugierde. Ich glaube, wir haben uns in der Zeit, in der ich dich kenne, über so viele Themen schon unterhalten. Ja. Über Krypto, über so alles mögliche in Tech, KI und so weiter. Immer wenn was aufkam. Das heißt, du streckst auch immer so ein bisschen deine Fühler aus. Du hast ja schon gesagt, du hast einen Mann, der auch ganz tief in Tech-Themen drinsteckt. Und du bist Investorin in Startups. Ist eigentlich eine Seite, ich habe auch extra noch mal ein bisschen auf LinkedIn geguckt, ich habe auch an deinen Titel geguckt überall. Du führst das nirgendwo auf, dass du eigentlich investierst. Und fände es schön, wenn du mir aber mal heute so einen Überblick gibst. Was machst du da eigentlich? Du hast gesagt, du bist offen dafür, vielleicht auch mal drüber zu sprechen. Gib mir mal einen Überblick. Was genau machst du?
Ja, also ich habe angefangen vor Jahren damit zu überlegen, okay, jeder fängt damit an, irgendwann über Geld nachzudenken und zu sagen, okay, wie investiere ich mein Geld und was sind die Bereiche, die mich auch interessieren? Aktienmarkt ist klar, klassisch. Immobilien ist was, wo viele in Deutschland auch sagen, das ist immer gut, auf Stein gebaut, das geht nicht weg, das ist solide. Eine gute Asset-Class. Und Startups war aber immer irgendwas, wo ich so eine gewisse Leidenschaft für hatte. Meine HubSpot-Journey hat das auch so ein bisschen mit beeinflusst. Und ich habe auch mal gesehen, wenn du in diesem Umfeld bist, dass andere damals auch Executives angefangen haben, in andere Startups zu investieren, aber auch immer direkt. Und dieses Netzwerk, das war einfach extrem hilfreich für die. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, wie kann ich das machen auf kleinem Level? Ich habe jetzt nicht mal eben 500.000, die ich da irgendwo reinhauen kann. Habe mich dann flau gemacht mit Plattformen. Da gibt es eine, die relativ bekannt ist, Angelist in den USA, wo du anfangen kannst, in gewisse Funds zu investieren. Das sind meistens dann 15, 20 Startups, die da drin sind, weil du möchtest natürlich möglichst breit streuen, ist klar, weil es Hochrisiko-Investment ist, muss ich hier auch nochmal sagen.
Bis zum Totalverlust?
Bis zum
Totalverlust. Also keine Anlageberatung.
Nein,
jetzt hier,
keine
wenn
Anlage.
Ihr gerade zuhört?
Definitiv nicht. Ich kann es auch nicht empfehlen für Leute, die Angst haben oder unsicher sind bei Investments.
Das oder von dem Geld abhängig
definitiv.
Sind, dass sie es irgendwann bekommen.
Du musst es als Spielgeld sehen, meiner Meinung nach, als wenn du ins Casino gehst. Es ist entweder weg oder es wird entweder mehr. Oder es passiert gar nichts. Das ist noch gut, das Szenario, sage ich mal so. Weil wir wissen, alle 90% der Startups gehen entweder pleite oder es passiert natürlich nichts Gutes damit, lösen sich auf. Und für mich war eigentlich der Punkt aber eher zu wissen, wie funktioniert das ganze Spiel? Wann bekommen Firmen Funding? Warum? Und du bekommst halt viel Informationen auch über diese Firmen dann an sich auch. Was machen die? Und was sind die Themen, die extrem gepusht werden? Weil es hat sich jedes Jahr radikal geändert. Und jetzt im letzten Jahr natürlich auch nochmal, weil keiner mehr in wirklich klassische SaaS-Firmen investiert natürlich, um zu sehen, was sind die neuesten Trends im Markt und wo geht die Reise hin? Das war für mich im Prinzip, weil da bekommst du
was sind für dich klassische SaaS-Firmen?
Ja, also früher war es natürlich die x-te Marketing-Plattform, die auf den Markt kam, ja, und dann noch irgendein SEO-Tool rausgehauen hat oder irgendwie was, ist es viel weniger geworden in diesem Bereich.
Klassisches B2B,
SaaS, Tech-Firma, noch eine Softwarelösung hierfür, noch eine Softwarelösung dafür, das ist komplett, es ist immer noch Teil des Mixes, klar, wenn es eine Nische gibt, wo Leute sagen, cool, das macht Sinn. Aber das hat sich ganz stark gewandelt in Branchen, wo ich mich auch gar nicht, ehrlich gesagt, so gut auskenne. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Das Portfolio ist ja mittlerweile ja schon relativ groß. Aber du hast Robotics, Social Brains for Robots. Das ist ein Thema von einem Startup zum Beispiel.
Was heißt das, Social Brain?
Social Brain for Robots. Im Prinzip, das geht darum, wie kannst du diese Social Skills von Robots besser machen, dass die Leute
menschlicher
sind, Wärme ausstrahlen. Dass du wirklich das Gefühl hast, du sprichst mit einem Menschen. Und speziell darauf spezialisiert sich das eine Startup zum Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, wo ich absolut nichts mit zu tun habe in meinem täglichen Umfeld. Das eine ist Immune Therapy for Cancer. Auch dort wird AI irgendwie eingesetzt für Research, auch den Bereich, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Natürlich, dafür würde ich mir wünschen, würden wir AI viel mehr nutzen für solche Bereiche. Und das finde ich gut, wenn man sowas auch fanden kann. Dann ein Health-Tech-Startup, ich glaube aus den UK auch, worum es geht, um Automatisierung für Healthcare-Bereiche, deine Lab-Results, deine Krankschreibung, all diese ganzen Sachen, die immer noch sehr viel Zeit fressen für das Personal, zu automatisieren. Du sprichst, das wird alles aufgenommen, keiner muss mehr die Datei führen, die Krankenakte aktualisiert sich automatisch, solche Sachen. Data Centers in Space, abgefahrenes Thema, aber sicherlich auch was, wo ich finde es spannend, wo die Reise da hingeht.
Zukunftsthema, definitiv.
Zukunftsthema. Also du hast natürlich die unterschiedlichsten Sachen, die du da abbildest. Und das für mich war im Prinzip der Reiz, ne? Zu sehen, was ist es, was kommt als nächstes? Weil das weißt du vorher nicht. Du kennst diese kleinen Minifirmen nicht. Das sind ja meistens nur ein, zwei Leutchen. Seed-Status, das erste Geld, die erste Million, die da dann im Prinzip generiert wird. Was passiert damit?
Ja. Das heißt, du investierst in so Fonds.
Genau.
Investierst du auch individuell in Startups?
Bisher nicht, nein. Weil für mich, es war immer so, es ist eine Art Risikostreuung, diese Funds. Die Funds sind auch perfekt gemanagt in dem Sinne. Du hast immer einen Fundmanager, der meistens ja aus der Branche kommt, sehr gut vernetzt ist und die ganzen Deals natürlich ranholt. Du zahlst natürlich dann immer deine Fee, die ist natürlich größer. Du profitierst natürlich immer mehr, wenn du einzelne Angel-Investments machst. Aber meiner Meinung nach musst du dafür mehr Zeit investieren. Du musst dann selber da die Connection aufbauen, du musst die Relationship auch pflegen. Du bist vielleicht höher investiert aufgrund, ne?
Also auch als Berater mehr investieren. Berätst du Startups?
Du hast das Vorteil im Netzwerk, wenn du dort reingehst, dass und du bist in diesem, bist relevant für die, sage ich mal so, als Berater, dass die auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben hier einen Startup, ich glaube, da würde das ganz hilfreich sein, dass du mal mit denen Zeit verbringst. Das ist denen auch wichtig. Das heißt, denen war am Anfang, als sie das aufgebaut haben, auch wichtig, Leute zu haben, die investieren, die einen Mehrwert für diese Community auch haben. Ob das heute noch so ist, kann ich dir nicht sagen, aber damals war es mal diese Kernaussage, definitiv, wo ich angefangen habe.
Wie ist es, wenn du gerade auf Europa blickst und so aufs Ökosystem? Was für Chancen siehst du da gerade für Gründer? Also auch gerade mit dem Blick, den du jetzt drauf hast, wo wird gerade investiert? Wo geht die Reise so hin? Du hast ja gerade eben schon spannende Themen genannt.
Ja.
Was würdest du sagen, ist gerade wirklich richtig vielleicht heiß in Europa, um irgendwie als Gründer, Gründerin unterwegs zu sein?
Ja, also wie gesagt, du hast halt diese Themen Healthcare ganz weit, also diese lokalen Themen auch eher, ne, wo es Regularien gibt, sag ich mal so, wo du dich an regionale Regularien halten musst. Diese Startups sind momentan meiner Meinung nach sehr erfolgreich, bekommen auch relativ viel Funding aus Funds in den USA, ja. Weil
also es fließt aus den USA viel Geld in europäische Startups.
Definitiv, jetzt glaube ich, lagen wir im letzten schon bei so 25% des Funds ist in EU-Startups reingegangen.
Mhm.
Und da waren es meiner Meinung nach aber auch wirklich Bereiche, die lokal relevant waren. Du hättest es nicht so leicht skalieren können auf globaler Ebene oder als US-Firma. Dementsprechend bewusst haben die das Geld bekommen, ne? Weil entweder die Anwendung war so, es war ein Bereich, eine Branche, wo halt viel, ne, du personalisieren musst. Aber du hast natürlich...
Also Gesundheitsthemen.
Gesundheitsthemen.
Legal, Nachhaltigkeit.
Also Defense. Energy Defense.
Ja.
Weil da hast du natürlich auch Bereiche, wo sich die europäischen Firmen ein bisschen abkapseln wollen vielleicht auch. Und bewusst entschieden wird, wir wollen hier eigene Lösungen für finden, für Energy-Unabhängigkeit, für Defense-Solutions, wo nicht mal einfach Elon Musk entscheiden kann, Starlink schalte ich ab und alle Drohnen in der Ukraine
also fliegen. Also Kommunikation zum Beispiel auch, ja?
Ja.
Kommunikation.
Definitiv.
Und,
ja. Und solche Sachen werden halt deutlich mehr gefördert momentan und sind für die Investoren auch interessant.
Also das heißt, wenn ich als Gründer, Gründerin in dieser Zeit, in der ja viele auch Angst davor haben, dass eigentlich, wenn du was, also dass jeder ums Eck kommt in seiner Küche, irgendwie jetzt vibe-codet und dann was baut, man braucht gar nichts mehr bauen, so nach dem Motto. Ich halte das für großen Quatsch.
Ja.
sind die Dinge relevant oder sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen, was ist lokal relevant? Weil dann eigentlich, dann setzt man sich ja eigentlich einer geringeren Competition aus, weil man ja schon alleine für, vielleicht für Deutschland, für Dach oder für Europa optimiert oder baut unter Regularien, die auch vielleicht ja nur der Europäer erfüllen kann und gar nicht erst ein US-Unternehmen erfüllen kann.
Wir werden ja irgendwann diese Diskussion haben und da werden wir relativ schnell hinkommen. Welche Meinung hat Europa zu unterschiedlichen KI-Systemen? Weil wir haben ja eine große Abhängigkeit momentan, ja, von den drei größten, die es momentan nur gibt, die aus den USA kommen. Das heißt, schotten wir uns irgendwann ab und sagen, nee, wir wollen lieber unabhängig bleiben und wollen unsere eigene Lösung entwickeln. Also die Diskussion wird ja irgendwann kommen, weil diese Machtverteilung ist ja jetzt momentan einfach viel zu krass auf einer Seite, ja. Das heißt, wir sollten es auch fördern, dass wir gewisse lokale Lösungen haben und Europa näher zusammenbringen, meiner Meinung nach. Und wenn es da Founder gibt, die sich dafür einsetzen wollen, finde ich das extrem wichtig, weil du siehst, wie schnell es passiert. Ja, Trump entscheidet an einem Tag, nö, machen wir mal Fable weg für ein paar Tage und alle sitzen hier auf der Seite und sagen, ja, okay, cool, was machen wir? Wir können gar nichts machen, wir sind dem ausgeliefert. Und ich glaube, das muss man jetzt erstmal verstehen, diese Abhängigkeit, die man doch dann wirklich hat.
Ja. Ich habe das Gefühl, es ist weniger abstrakt als früher.
Ja.
Früher haben wir nur gesagt, ja, wir benutzen alle US-Tech.
Ja.
Aber irgendwie haben wir es dann dort doch immer wieder so den Gedanken weggeschoben.
Genau.
Und das hat eigentlich, da haben sich einige damit beschäftigt, die vielleicht auch dann davon betroffen waren, dass unter Umständen Big Tech-Unternehmen auch ihre Marktmacht immer wieder ausgenutzt haben, um auch die Competition eigentlich schon fast im Keim zu ersticken. Jetzt, glaube ich, spüren wir das alle viel mehr, weil selbst der Anwender zu Hause sich sagt, mir wurde gerade das Modell abgeschaltet. Und deswegen geht das dann auch durch LinkedIn oder andere soziale Netzwerke, weil jeder spürt es. So, ne? Jeder kann es plötzlich spüren.
Ja, und ich meine, was wird Trump machen? Er wird natürlich die Modelle für sein eigenes Militär verwenden wollen. Ja. Und da haben wir die unterschiedlichsten Themen. Da können wir, glaube ich, noch stundenlang drüber debattieren. Aber da sehe ich definitiv einige Risiken, die in kürzester Zeit auf uns zukommen, wo es Diskussionen geben wird, geopolitisch. Wer das Modell hat, der hat auch im Endeffekt die Macht.
Inken, ich danke dir für so viele Einblicke und so viele Gedanken, auch in die Zukunft des Marketings, KI, KI-Enablement, Social Impact, Tech, deine Erfahrung mit Investitionen, Startups. Es war eine richtig große Rundreise. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du heute hier warst.
Ja, danke dir. Hab mich gefreut.
Möchtest du hinter die Kulissen von Values and Ventures blicken? In meinem Newsletter teile ich, wie ich nicht nur diese Show baue, sondern ein ganzes Medienunternehmen. Das ist meine Vision für mein Label Spredia. Meine Experimente, meine Fails, meine Rückschläge jede Woche für dich zusammengefasst. Gehe jetzt auf www.valuesandventures.de, abonniere den Newsletter und bleib souverän.